Stefan, bist du schon mal in einem Stadion gewesen, wo direkt nebenan ein Zug hergefahren ist?
Mit dem Zug ins Stadion, das geht mit Sicherheit irgendwo auf dieser Welt, aber wo nebendran ein Zug gefahren ist, ja, dann vielleicht auf irgendeiner Bezirkssportanlage. Also das ja. Dann vielleicht schon am ehesten, aber nicht in einem großen Stadion.
Ich war gestern bei einem Spiel der Conference League Qualifikation. Die Leute haben es vielleicht gesehen beim Aufruf zu den Hörerfragen. Ich bin mir ja für nichts zu fein. Also ich muss jetzt gerade noch mal gucken, wie das Stadion überhaupt heißt, weil ich es schon längst wieder vergessen habe. Also ich war beim Spiel Differdange gegen Ilves Tampere aus Finnland und am Tag zuvor, auch in Luxemburg, auch Conference League Qualifikation, war ich beim Spiel FC Una Strassen gegen SP La Fiorita aus San Marino. Ja, und es waren tatsächlich ein paar San Marinesi oder wie sie dann auch heißen, mit vor Ort und haben sich das Spiel angeguckt. Gestern haben wir auch noch ein paar Finnen gesehen. Es ist wirklich vogelwild. Und die Kollegen von RTL, die haben auf ihrem Instagram-Kanal dieses Video gepostet, wo in der Slowakei bei irgendeinem Ground zwischen Tribüne und Spielfeld ein Zug herfährt, so eine Dampflok. Ja, so. Ich hatte irgendwie gestern gedacht, das ist in Weißrussland und da komme ich mein Leben nicht mehr hin. Aber Slowakei ist auf jeden Fall eine Option. Und gestern fuhr dann die Bahn hinter dem Stadion her. Das fand ich auch schon gut genug. Aber dir ist das anscheinend noch nicht passiert.
Nee, das nicht. Wobei ich auch in Luxemburg war. Und das, was du beschreibst, das klingt ja schon eher nach Bezirkssportanlage. Aber das Stadion, in dem ich war, in Düdelingen, als damals Dino Topmöller erstmals mit einer luxemburgischen Mannschaft den Einzug in einen europäischen Vereinswettbewerb geschafft hat. Ja, da war klein und das Stadion war klein und angenehm auch für so ein Groundhopping, aber da ist jetzt keine Bahn durchgefahren. Das war ein ganz normales Stadion mit Tribünen rechts und links.
Ja, also was ich interessant fand, bei dem ersten Spiel haben sie diese Conference League Hymne gar nicht gespielt. Der ist ja ein bisschen anders als die Champions League Hymne. Ist die gleiche wie in der Europa League. Und da hatte ich gedacht, Mensch, da hängt die UEFA-Flagge, da hängt die Flagge des Gastlandes, natürlich die Flagge von Luxemburg und die der beiden Vereine irgendwie auch noch. Das fehlte mir dann. Und dann am zweiten Tag bei dem anderen Spiel, leider keine Tore. Sagen wir mal so, es war eher unteres Drittliganiveau. Ne? Das muss man dann schon auch ein bisschen einordnen. Aber es war tolles Wetter, Stimmung war gut, die Leute hatten irgendwie Spaß. Und ja, ich hatte Zeit und habe das dann einfach mal gemacht, um mich da ein bisschen umzugucken. Jetzt ist nächste Woche, da spielt der Meister Bissen, ist ein Aufsteiger, als Aufsteiger anscheinend Meister geworden. Der spielt gegen Dynamo Tiflis das Rückspiel im Nationalstadion. Aber ja, ich weiß nicht. Man soll es auch nicht übertreiben. Oder bist du auch einer der, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Frosch im Hals, ich bin der Harry Kane der schwarz-gelben Runde. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Hast du dieses Video gesehen mit Bert von der Sesamstraße zufällig?
Nee.
Ah, ja, also Harry Kane hatte nach diesem famosen Sieg gegen Mexiko in Mexico City so ein Interview gegeben, wo er absolut keine Stimme mehr hatte. Und dann haben die Leute tatsächlich einfach die Stimme von Harry Kane auf Bert von der Sesamstraße gelegt. Es war sensationell. Also es war großartig, fantastisch. Ja. Für mich bislang das Video dieser Weltmeisterschaft. Aber darüber sprechen wir auch. Bevor die Leute sich fragen, was hat da wieder für Themen? Wer ist denn da überhaupt zu Gast? Ihr seht es ja immer in der Inhaltsbeschreibung und in der Schlagzeile. Stefan Schäuble ist heute mit dabei. Erstmal vielen Dank, dass du zugesagt hast und mit dabei bist. Und das Timing könnte eigentlich besser kaum sein. Du kennst zum Beispiel Jürgen Klopp extrem gut, weil du früher bei Sky Sport News als BVB-Reporter unterwegs gewesen bist. Aber ich würde gerne wissen, weil viele das vielleicht gar nicht mitbekommen. Was machst du denn jetzt?
Ich habe 2019 Sky ja verlassen. Ich habe gekündigt. Mir hat das ein oder andere nicht mehr ganz so gut gefallen wie am Anfang, weil am Anfang war es sensationell mit dem neuen Sender Sky Sport News HD, mit dem Reporternetzwerk über ganz Deutschland. Also es hat riesen Spaß gemacht. Ich habe mich dann aber 2019 dazu entschieden, noch weiter wieder Richtung Süden zu gehen. Ich meine, die letzten anderthalb Jahre bei Sky waren ja nicht beim BVB, sondern da bin ich ins Rhein-Main-Gebiet zurück, weil ich in Frankfurt studiert habe, da lange gelebt habe und das war so ja meine zweite Heimat. Habe dann von Frankfurt bis Freiburg die Vereine noch abgedeckt und dann bin ich noch weiter wieder zurück in meine Heimat an den Bodensee, habe mich selbstständig gemacht und genau in dieser Zeit habe ich auch angefangen in der Schweiz zu kommentieren. Quasi für das Pendant von Sky, also Bezahlfernsehen in der Schweiz, heißt Blue Sport. Gehört zur Blue Entertainment AG und da habe ich direkt ab 2019 kommentiert. Ich habe da vorher beim Radio kommentiert, bei Sky hat es leider nicht geklappt, da einen Kommentatorenposten zu bekommen während der Zeit als Reporter. Und da kommentiere ich seit 2019 und es sind immer mehr Aufgaben dazugekommen, noch als Moderator oder als Produzent der Champions League Sendungen. Ja, und jetzt auch in der neuen Saison sind da meine Hauptaufgaben tatsächlich Champions League Kommentator und Champions League Produzent. Also vielleicht, Leiter der Sendung, verantwortlicher Redakteur.
Ja, genau. Also du stellst da ein bisschen den Programmablauf zusammen. Ich glaube, so kann man das auf jeden Fall erklären. Ist das so, dass manchmal dann auch die Gedanken dann bei so Vertragsverhandlungen sind, wenn die Sender irgendwie mit der UEFA verhandeln, wer dann wieder die Rechte bekommt, macht man sich dann auch mal Sorgen? Weil das kenne ich schon so, dass man dann überlegt, ja, geht es überhaupt weiter? Weiß man ja nie.
Die ganze Zeit, das war bei Sky ja auch schon so. Da hatten wir ja auch Verträge, die nur an die Rechte gekoppelt sind. Und das war jetzt in der Schweiz natürlich genau das Gleiche. Also es gab jetzt vor ein paar Monaten dann das große Aufatmen, als klar war, ja, Blue behält die Champions League-Rechte bis 2031. Und da haben die Schweizer Zuschauer ja noch ein bisschen Glück, denn wir übertragen schon all die Jahre und auch jetzt bis 2031 wirklich alle Champions League-Spiele. Also da reicht ein Abo. Dazu haben wir den Schweizer Fußball, auch alle Spiele komplett bei uns. Und das sind die zwei wichtigsten Ligen natürlich für den Schweizer Zuschauer, für den Schweizer Markt, eben die heimische Super League und die UEFA Champions League. Und ich habe bis jetzt oder bis 31.07. bin ich offiziell in der Redaktion internationaler Fußball bei uns. Ich werde ab 1.08. wechseln innerhalb des Senders. Und ja, wir haben die Champions League-Rechte ja ursprünglich noch bis 27 gehabt, bis Sommer 27. Und wenn wir die Champions League-Rechte nicht bekommen hätten, hätte ich dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch keinen Job mehr gehabt. Also das ist schon allgegenwärtig bei mir in der Festanstellung, aber auch bei all den freien Mitarbeitern, die ja in der Technik sind oder freie Kommentatoren. Also gibt es so ein großes Feld von Menschen, die abhängig sind, ob man jetzt die Fußballrechte für die Champions League für 4 Jahre bekommt oder nicht. Also es ist schon, ja, macht man sich schon Gedanken und teilweise natürlich auch Sorgen, ja.
Ja, das ist nicht so einfach. Ich kenne das ja auch, weil ich viel Handball kommentiere. Jetzt ist es so, Dein hat die Rechte an der Handball-Bundesliga jetzt nochmal für 3 Jahre verlängert. Also das ist dann gar kein Thema und da gibt es im Prinzip dann einen Anbieter, der alles zeigt. Das ist natürlich ganz wunderbar, ja. Aber im Fußball sind natürlich dann nochmal auch politische Entscheidungen viel, viel größer, darf man auch nicht vergessen. Dann haben wir in Deutschland sowieso eine Sondersituation, dass das Kartellamt irgendwie immer den Finger hebt und sagt, nee, Monopol wollen wir nicht und so weiter. Für den Fan schlecht. Für die Sender natürlich besser, extrem viel Sendervielfalt, aber ist natürlich dann in der Schweiz eigentlich wunderbar. Also die beiden wichtigsten Rechte sind bei einem Anbieter. Macht dir das Kommentieren denn deutlich mehr Spaß, als Reporter zu sein?
Ja, schon. Wobei ich, wenn ich natürlich sehe, was ich alles in Dortmund machen durfte für Sky und mit dem BVB, dann waren das natürlich schon außergewöhnliche Momente, aber das Kommentieren, das war so das Erste, wovon ich geträumt habe, auch als 13-, 14-jähriger Junge, als Werner Hansch mein großes Vorbild war. Mhm. Da wollte ich so werden wie er, wollte ich kommentieren fürs Radio, fürs Fernsehen. Das habe ich dann auch mit Anfang 20 geschafft, als ich dann beim Radiosender in Frankfurt bei FFH dann auch Kommentator geworden bin fürs Radio. Und ja, das war immer mein Traum, das dann auch fürs Fernsehen zu machen. Und der hat sich dann 2019 erfüllt. Und ich muss sagen, wir hatten damals natürlich noch viel mehr Rechte. Das kommt auch noch dazu. Also von den zwei wichtigsten für die Schweiz habe ich gesprochen. Aber als ich angefangen habe, habe ich noch Bundesliga kommentiert für die Schweiz. Da hatten wir noch ein Paket mit Sonntag- und Montagsspiel. Ich habe das letzte Montagsspiel der Fußball-Bundesliga in der Geschichte der Bundesliga kommentiert für Blue. Und Eredivisie kommentiert. Ich habe jetzt bis Sommer La Liga kommentiert. Serie A bis das Jahr davor Ligue 1, als wir dann auch die Rechte an der Zone verloren haben. Also es waren so viele Ligen jetzt schon und Wettbewerbe, dass das einfach eine Riesenfreude ist, sich mit solchen Mannschaften auseinanderzusetzen. Du hast natürlich nicht immer Barca gegen Real Madrid. Ich habe sehr viel beide Mannschaften kommentiert, aber angefangen habe ich natürlich mit Karabakh Aktam gegen Apoel Nicosia in der Europa League. Aber auch das macht Spaß, sich auf solche besonderen Herausforderungen dann auch vorzubereiten. ja, wo allein schon die Namen, die auszusprechenden Namen eine Riesenhürde sind.
Ja, also man muss ja dann auch ehrlich sein, Stefan, als Reporter oder Kommentator, ja. Ich habe jetzt auch da Spiele kommentiert, U20-Weltmeisterschaft im Frauenhandball. Die Deutschen haben am Ende den Titel gewonnen. Das hat natürlich unfassbar viel Spaß gemacht. Das ist die nächste Generation an Stars, die dann irgendwann in der A-Nationalmannschaft spielen werden. So läuft das ja. Die prägen also das Gesicht der Mannschaft in den nächsten Jahren auf allerhöchster Ebene. Aber dann spielen die irgendwie im zweiten Spiel gegen Kanada. Da kenne ich natürlich vorher keine Spielerin. Woher auch? Ja, die haben sich zum ersten Mal seit 27 Jahren für ein Junioren- oder Jugendturnier international überhaupt qualifiziert. Da kannst du keine Spielerin kennen. Das ist nicht möglich. Aber dann sind die Drähte dann auch irgendwie doch so gut, dass man irgendwo immer eine Information bekommt. Und das ist, glaube ich, der Vorteil im Handball. Da passiert ja das ganze Spiel immer etwas. Das ist im Fußball manchmal nicht so. Da muss man auch lange Strecken überbrücken. Deswegen ziehe ich den Hut vor Kollegen wie dir oder auch anderen Kollegen, die so gut im Thema sind, die sich so gut auch vorbereiten, dass sie dann solche Kracher in der Europa League mit Karabakh Abdang überhaupt kommentieren können. Also das ist nicht ganz so leicht. Du machst aber auch noch einen Podcast, möchte ich nicht unterschlagen.
Ja, genau, im Kopf des Trainers, Bundesliga-Trainer im Interview, habe ich direkt nach der Sky-Zeit auch gegründet. Ich habe mir ab da dann Gedanken gemacht, ja, wie kann ich meine zwei Leidenschaften innerhalb des Fußballs kombinieren, eben die Kontakte in die Bundesliga, die ich bis 2019 da geknüpft hatte, vor allen Dingen eben bei Sky, und eben die Leidenschaft, selbst Trainer zu sein. Ich habe die UEFA-A-Lizenz, habe schon als ganz junger Trainer bei Eintracht Frankfurt im NLZ arbeiten dürfen, war Co-Trainer der U19 und der U17. Mit 24 Jahren schon hatte ich da angefangen während des Studiums. Und da habe ich halt überlegt, wie kann ich diese beiden Leidenschaften innerhalb der Sportart verbinden? Trainer sein, Amateurtrainer sein und eben auch die Kontakte in die Bundesliga nutzen. Und da ist dann eben im Kopf des Trainers bei rumgekommen. Ich wusste natürlich nicht, wo die Reise hingeht. Wir sind jetzt bei knapp 250 Folgen. Und ja, irgendwie gehen die Kontakte dann doch Gott sei Dank nicht aus, oder man lernt neue kennen, oder man lernt Kontakte von Kontakten kennen, oder man kennt einen, der einen kennt und der einen schon gehört hat oder was auch immer. Also ich bin selbst überwältigt, dass es das Format jetzt nach 6 Jahren immer noch gibt, aber ja, solange ich weiter spannende Kontakte, spannende Menschen kennenlerne, mache ich auch weiter die Interviews und ja, versuche auch alle 2 Jahre immer auf den Internationalen Trainerkongress zu fahren. Das werde ich dieses Jahr auch machen. Der ist in Mainz Ende Juli. Da kommen natürlich dann auch immer extrem viele spannende Trainerinterviews bei rum.
Ja, und du kannst natürlich da auch nochmal Kontakte knüpfen. Darf man auch nicht vergessen, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und ich merke das im Handball auch. Ich finde eigentlich die Interviews mit den Trainern, das sind die besten Gespräche. Weil erstmal, die können ganz anders sprechen. Ja, die müssen ja immer vor einer Gruppe auftreten. Die haben einen anderen Blick auf die Dinge. Die sind vielleicht manchmal auch ein bisschen offener, als das ein Spieler ist. Also das finde ich total interessant. Was ist dir so als, ich sag mal, das Top-Gespräch in diesen jetzt 6 Jahren, wo du das machst, hängen geblieben in diesen so vielen Folgen, wo du sagst, boah, dieser Trainer oder diese Trainer, die haben mich massiv beeindruckt?
Na, erstmal frage ich ja nur Trainer an, die ich schon mal in irgendeiner Form interessant, gut, spannend, wie auch immer finde. Also, ich werde keine Anfragen, bei dem ich denke, oh, um Gottes Willen, was gibt denn der für Interviews? Das ist eine Katastrophe, den will ich gar nicht eine Stunde lang hören, weil du machst dein Format so lang, damit man tiefgründig ja mal wirklich reinkommt in den Kopf des Interviewpartners, und ich will in den Kopf des Trainers. Deshalb eine Stunde ist bei mir auch eigentlich das Minimum und Standard von den Interviews. Und dann hast du eben die Möglichkeit, ja wirklich diesen Menschen Trainer und Trainer kennenzulernen, wie der als Mensch tickt, wie der als Führungsperson tickt. Und das sind eher vielleicht viele kleinere Episoden als jetzt ein Interview, wo ich sage, ja, das hat mich von Anfang bis Ende geflasht. Einzelne Episoden oder einzelne Herangehensweisen von Trainern, die bleiben natürlich in Erinnerung. Und ich will halt einfach immer versuchen, dass das eben kein Sky-Interview wird, weil da musste ich halt die Interviewpartner oft dann auch nach 20, 30 Sekunden einfach mal unterbrechen, um zur nächsten Frage zu kommen. Jetzt in dem Format kann ich sie einfach auch quatschen lassen, und das ist dann so für mich am schönsten, wenn dann Dino Topmöller sagt, ja, das hat sich angefühlt wie ein Gespräch abends an der Bar mit dir beim Bierchen und gar nicht wie ein Interview. Ja, weil die Trainer halt auch 3-4 Minuten Antworten geben können, ohne dass ich sie unterbreche. Und da erfährst du dann halt eben auch mehr. Da erfährst du genau, wie ja die Trainer empfinden. Und natürlich stelle ich extrem viele kritische Fragen, weil das sind natürlich die spannendsten Momente. weil man aus den Fehlern und aus den, ja, den falschen Annahmen, die man vielleicht als Trainer hatte, am meisten gelernt hat. Und ja, das ist so, ja, im Gro, jetzt ohne das beste Interview, den besten Interviewpartner rauszupicken, das ist für mich eigentlich das Spannendste, dass ich als Trainer immer einen Tick auch selbst lerne und ein besserer Amateurtrainer jetzt bin als vor 6 Jahren, weil ich die Bundesliga-Trainer ja auch immer frage, ja, was würdest du aus dieser Situation, aus diesem Learning, ja, vielleicht dem Bezirksliga-Trainer mitgeben? Also ich habe Ole Werner interviewt, als der bei Holstein Kiel noch Trainer war, und da hatten die im Pokal die Bayern rausgehauen. Mhm. Und da wollte ich natürlich wissen, ja, was hast du jetzt in Kiel gelernt, wie man die Bayern als absoluter Underdog schlägt, was man dann vielleicht auch für die Bezirksliga mitnehmen kann. Oder wenn es um Derbys geht. Viele Trainer haben große, große Derbys gespielt. Und das kann man in so vielen Fällen auch runterbrechen auf die Kreisliga A, auf das Derby in Dortmund zwischen zwei rivalisierenden Dortmunder Mannschaften. Da kannst du dann auch viel im Leadership mitnehmen, dass du eben nicht overpaced und zu sehr, ja, als Trainer da vielleicht auch noch motivierst, sondern vielleicht musst du genau das Gegenteil machen, vielleicht musst du runterfahren, damit die Spieler eben nicht in den ersten 10 Minuten 2 rote Karten holen. Also das sind so diese vielen kleinen Tipps, die Erinnerung bleiben. Natürlich neben Anekdoten, wo Trainer weltweit unterwegs waren und kuriose Sachen gemacht haben oder gegessen haben. Eckhard Krautzun, der dann irgendwie Hund, Schlange und was weiß ich was essen musste, weil es ihm angeboten wurde und das halt in Asien dann erwartet wird, dass du als ausländischer Trainer genau das isst. Was da dann halt an Schlange, an was weiß ich was dann dir vorgegeben wird. Und eben, wenn er dann von so einer Bowl spricht, wo halt alles drin ist an kuriosem Fleisch, das wir Europäer eigentlich niemals essen wollen, und er das dann aber macht, aus Respekt vor der Kultur, dann finde ich das schon sehr beeindruckend.
Ja, Eckhard Krautzun, ja mal Trainer von Union Solingen gewesen, ja. Ich als gebürtiger Solinger habe ihn allerdings nie bei Union an der Seitenlinie stehen sehen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber nachdem ich jetzt zuletzt die Meldung bekommen habe, dass das Stadion des FC Remscheid auch geschlossen wird, sind die bergischen Vereine doch ein bisschen, ja, sage ich mal, verschwunden von der Landkarte. Der Wuppertaler SV, ich glaube, er ist sogar abgestiegen in die 5. Liga, ich weiß es nicht. Also, wer aus dem Bergischen Land kommt, ja, diese 3 Vereine haben alle mal in der 2. Liga gespielt. Das ist eigentlich kaum zu glauben.
Ja, es gab sogar noch Menschen, die Remscheid genannt haben.
Ja, soll es auch geben. Ja, soll es auch geben. Liebe Leute, wenn ihr ein lustiges Video sehen möchtet, das wirklich also kaum zu fassen ist, einfach Thorsten Legert und Remscheid mal eingeben bei YouTube. Es gibt mehrere davon und sie sind in sich einfach, ja, ich weiß nicht, ob es Satire ist oder wie ihr es bezeichnen möchtet, Comedy. Es ist auf jeden Fall sehr gute Unterhaltung, mit allem Respekt natürlich für den Menschen Thorsten Legert, aber es ist schon sehr, sehr kurios, wie da teilweise in einem Raum gesessen wird, wo dann auch geraucht wird und deswegen muss die Kamera immer gewischt werden, weil sonst kein Bild mehr zu sehen ist. Also es ist der absolute Wahnsinn. Aber du hast ja gerade schon gemerkt, Stefan, ja, ich kann dich auch ausreden lassen. Jetzt haben wir schon fast 20 Minuten miteinander gequatscht. Also so schnell geht das. Und wir haben im Prinzip noch nicht ein Wort über Borussia Dortmund verloren, so richtig. Ich habe es aber ja schon ein bisschen angedeutet. Und natürlich sprechen wir auch heute, das müssen wir tun, über Jürgen Klopp. Es kann sein, dass wenn wir aufzeichnen, da schon wieder was passiert. Denn Aki Watzke ist ja jetzt auch in die USA geflogen. Und als ich dann gestern auf dem Rückweg von Luxemburg nach Deutschland war, da kam dann immer im Radio, ja, das wird jetzt alles da drüben besprochen und so weiter. Deswegen sprechen wir darüber. Karim Adeyemi, diese Meldung ist relativ frisch, ist sich einig angeblich mit dem FC Barcelona. Mundo Deportivo, die große Zeitung aus Spanien, sehr Barcelona nah, die hat das berichtet. Der Kicker hat das bestätigt mit eigenen Recherchen, dass da wohl eine Einigkeit herrscht zwischen Adeyemi und dem FC Barcelona. Darüber sprechen wir. Es gibt Hörerfragen und so weiter. Wir beginnen aber erstmal ganz kurz nochmal allgemein mit der Weltmeisterschaft. Diese Nummer mit der roten Karte, die zurückgenommen wurde. Einige Entscheidungen des Videoassistenten. Eine gefühlte, ständige, so nehme ich es wahr, wenn ich diese Videoclips sehe, Bevorzugung von Lionel Messi, mit allem Respekt, das ist natürlich ein fantastischer Spieler, ja. Das nimmt mir ein bisschen die Freude, weil ich habe auch ganz viele tolle Spiele gesehen. Ich habe die Spiele von Kap Verde gesehen, die Spaß gemacht haben. Ich habe andere Mannschaften gesehen, die mir Spaß gemacht haben. Das nimmt mir ein bisschen den Spaß an dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist einfach schade. Wie geht's dir?
Ja, ähnlich. Dazu kommt die Zeitverschiebung, dass du da natürlich dann viel weniger Spiele schauen kannst, als man sonst macht. Aber ja, als Familienvater kann ich da nicht um 3 Uhr nachts noch ein Spiel anschauen, wenn ich eben gerade frei habe und dann weiß, am nächsten Morgen, ja, passiert wieder was Spannendes zu Hause. Aber das, was du sagst, das ist schon ein Riesenschock für uns Fußballfans gewesen mit der roten Karte, dass da so von innen heraus versucht wird, ja, auf Teufel komm raus, die USA da eine Runde weiterzubringen. Und das macht den Fußball kaputt. Und das ist ja eine große Gefahr. Den VAR hast du angesprochen. Auch das macht ein Stück weit den Fußball ja jetzt wieder nicht gerechter. Der Referee auf dem Platz, allein wie der es schon aussieht, was der alles an Technik da im Gesicht hat, welche Entscheidungen der mittlerweile treffen muss. Irgendwann muss man dann auch sagen, komm Leute, back to the roots. Macht's wie im Handball, da bist du an der Quelle, wie das wunderbar funktioniert mit den Challenges. Dann gibt's irgendwie 1, 2 pro Halbzeit und ansonsten soll der einfach nicht eingreifen. Jetzt bei jedem Eckball, dann bei Einwürfen etc., diesem ganzen Runterzählen. Also der Schiedsrichter, der kann sich gar nicht mehr auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Mhm. Und das macht's dann ja für mich wirklich schwieriger. Und wenn, gut, das haben wir in der Bundesliga schon gemerkt, wie oft der Referee dann enteiert wurde durch Entscheidungen, die er dann getroffen hat, die er eigentlich im Live-Bild anders getroffen hätte. Aber dann kommt der VAR, der guckt dann 47 Einstellungen an und lässt das Standbild dann darüber entscheiden, was ich auch fatal finde. Ich finde immer, ja, in der Originalgeschwindigkeit das dann anschauen. Und dann ist ein Kontakt vielleicht auch mal weniger schlimm oder vielleicht mal genau auch ausschlaggebend dann für einen Foul, für eine rote Karte und einen Elfmeter. Aber immer dieses Gesuche von Kontakten. Und wenn du Kontakte suchst, du wirst sie finden. Aber in so vielen Fällen ist halt einfach ein Kontakt. Und das finde ich das Beeindruckende beim Handball, halt eben einfach kein Foul. Was gibt's da für Kontakte? Wie hauen sich die Spieler da auch unabsichtlich irgendwie auf die Fresse und machen weiter und fordern jetzt keine 2 Minuten oder eine rote Karte oder ein 7 Meter, was auch immer. Also da können wir uns schon eine Scheibe vom Handball definitiv abschneiden.
Also es wäre schön, wenn es Challenges geben würde. Sie diskutieren sehr intensiv darüber, ob sie das mal irgendwann machen, weil der Videobeweis jetzt auch aus Sicht der Verantwortlichen, aber auch aus Sicht der Trainer, der Spieler und der Zuschauer zu oft eingesetzt wird. Das ist ja beim Fußball dann auch immer das, was du gesagt hast. Die Schiedsrichter werden ein bisschen enteiert, weil oben drüber immer noch einer sitzt, der sagen kann, nee, guck mal, liebe Leute, das ist ein bisschen anders gewesen. Sieh da nochmal hin. Das hatten wir jetzt bei diesem vermeintlichen 2:0 der Ägypter, was vielleicht das Tor der WM gewesen wäre, dieser Konter, aus der eigenen Ecke rausgedribbelt, dann über den ganzen Platz und das ist Tor geschossen. Und dann sagt einer, der gar nicht auf dem Platz ist, der also die Linie dieses Spiels gar nicht lenkt, an die sich die Spieler dann ja über 90 Minuten gewöhnen können, wenn der alles wegpfeift und immer gelbe Karten gibt, werden die irgendwann aufhören, so zu faulen, würde ich jetzt mal behaupten, ja. Wenn er viel laufen lässt, dann gewöhnen sie sich auch daran, dass sie viel machen können. Dann sagt einer, der irgendwo an einem Bildschirm sitzt, nee, so geht das nicht. Da muss aber nochmal hingeschaut werden. Das finde ich dann halt auch schwierig. Deswegen, ich könnte mir auch vorstellen, dass es teilweise Richtung Challenges geht. Du hast jetzt auch angesprochen, da muss der runterzählen, ja, bei den Ecken, bei den Auswechslungen und so weiter. Das, was ich aber gut finde, ist, dass die Spieler jetzt aufstehen müssen, weil sie sonst runter müssen bei einer Behandlung. Ja, das ist ganz gut.
Absolut, das definitiv. Ja. Also es gibt natürlich auch ein paar kleine Vorteile, aber das könnte man vielleicht auch anders mit gelben Karten regeln. Der Handballer weiß, wenn der Schiedsrichter gepfiffen hat, ich lege den Ball jetzt genau dahin, wo ich stehe. Der Fußballer, der tickt den Ball noch an. Und dann muss es halt einfach konsequent eine gelbe Karte geben. Wenn ich den Ball einfach woanders hinlege, den nicht freigebe, sofort gelbe Karten. Und da kann ich die Fußballer dann einfach noch ein bisschen besser erziehen. Aber was mich eigentlich am meisten so mitgestört hat, ist, wenn der VAR eingreift und es einfach keine klare Fehlentscheidung gab. Dafür wurde ja diese Entscheidungsmöglichkeit auch gegeben. Sieht der Schiedsrichter eine klare rote Karte oder ein klares Foul nicht, das zum Tor führt oder was auch immer. So, es muss eine glasklare Fehlentscheidung sein. Aber oft denkt man sich, nee, das ist eine 50-50 Entscheidung und der VAR greift trotzdem fälschlicherweise ein. Und das finde ich dann halt lächerlich, dass halt man diese Marschroute, die man sich selbst ja gegeben hat, dass man nur bei glasklaren Fehlentscheidungen eingreift, dass man davon abgegangen ist. Und dadurch wird es einfach viel mehr verwässert und dadurch trifft der VAR viel zu viele Entscheidungen und nicht mehr der Referee auf dem Platz.
Würdest du Challenges einführen?
Ja. Ich finde das gut. Dann hast du nicht so viele Unterbrechungen. Sag gerne, wie ist das beim Handball? Ich habe auch mal ein Jahr Handball kommentiert und fand das angenehmer, aber du kannst es ja viel besser.
Ja, beim Handball
Wie viel Zeit? Da geht ja nicht viel Zeit ins Land. Du legst die Karte hin, so.
Oder? Also beim Handball gibt es ja aktuell keine Challenges. Das ist ja das Ding, was so diskutiert wird. Es gibt natürlich auch nicht so viele Kameras und es gibt keinen Videoassistenten per se. Wenn, müssen die Schiedsrichter auf dem Feld unsicher sein in ihrer Entscheidung. Das sind sie meines Erachtens ein bisschen zu oft, weil seitdem der Videobeweis dann auch in der Bundesliga eingeführt wurde, weil gab es vorher nur bei internationalen Wettbewerben, ist es dann immer so, dass sie sagen, ja gut, dann haben wir ja zur Sicherheit noch den Videobeweis. Das heißt, sie werden in ihrer Entscheidungsfindung werden sie immer unsicherer und das ist natürlich nicht gut. Würdest du den Videobeweis von heute auf morgen wieder abschaffen, würden sie diese Entscheidung wieder selber treffen müssen. Dann würden wir natürlich über die Entscheidung diskutieren, aber das machen wir jetzt ja trotzdem. Und manchmal geben sie dann 2 Minuten oder eine rote Karte. Das hätten sie ohne Videobeweis nie getan und das ist das gleiche Thema wie beim Fußball. Jetzt müssen wir natürlich eine Sache sagen, Stefan, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Im Fußball ist viel mehr Geld unterwegs. Du hast ganz andere technische Möglichkeiten und ich will nicht sagen, dass die Entscheidungen da wichtiger sind als im Handball. Aber das Ganze ist natürlich viel größer. Es wird von viel mehr Menschen beobachtet und das ist aus meiner Sicht das größte Problem. Ja, jeder hat da irgendwie was zu sagen. Die Akzeptanz für den Videobeweis war ja auch in der Fanszene von Anfang an im Prinzip nie richtig vorhanden. Und man kann sich natürlich auf Dinge fokussieren wie Handspiel, wie, ich sag mal, Fouls im Strafraum, wie klare rote Karten und ist der Ball im Tor oder nicht? So. Aber muss ich jetzt auch teilweise bei einer Ecke, die dann irgendwie zum Tor führen könnte, vorher nochmal überprüfen, ob das ein Foul war oder nicht oder ob der richtige Spieler am Ball war oder nicht. Ja, wie oft wollen wir dann das Spiel noch unterbrechen?
Also. Oder ob das überhaupt eine Ecke war, dann gehen wir ja noch in die Aktion zurück. Oder ob der Spieler dem anderen 80 Meter entfernt auf den Fuß gestanden ist und das dann ein Foul war, was wir auch schon gesehen haben. Also ja, das wird alles viel zu viel. Dann machst du es einfach so einfach wie im Tennis. So, du hast deine Challenges und sagst dem Referee, komm, jetzt gucke ich die Bilder an und das geht vielleicht einmal pro Halbzeit, pro Team. Und dann hast du nicht den ganzen administrativen Aufwand, den der Schiedsrichter auf dem Platz dazu bewältigen hat. Du hast weniger Unterbrechungen und du kannst dich halt auch als Fan einfach freuen, wenn der Ball im Netz ist. Denn dann weißt du, die Chance ist wahrscheinlich wieder größer als früher. Früher haben wir uns aufgeregt und haben genau darüber gesprochen, wenn es knapp abseits war oder eben nicht. Und die Diskussionen sind ja jetzt nicht weg. Also der Fußball ist ja jetzt nicht wirklich gerechter geworden. In manchen Situationen vielleicht, aber wenn man das Ganze nimmt, wie oft unterbrochen wird, wie oft dann auch eben diese kritischen Entscheidungen falsch getroffen werden. Wie kann ein Foulspiel von Pavlovic zu einem Tor von Sané führen? Genau dafür ist ja der VAR da, um zu zeigen, nein, das ist kein reguläres Foul. Das ist ein reguläres Foul, das ist kein Tor von Sané, das muss abgepfiffen werden. Das ist ein ganz klares hohes Bein von Pavlovic im Gesicht des Gegners. Und das darf niemals ein Tor werden. Und dann wird der Fußball gerechter. Aber solange es noch solche Aktionen gibt, wird der Fußball ja nicht gerechter.
Ich glaube, der Fußball kann im Prinzip nicht gerechter werden, außer bei Schwarz-Weiß-Entscheidungen, zum Beispiel ist der Ball im Tor oder nicht. Da kann er gerechter werden. Aber bei allem, was eine Grauzone ist, und da bewegen wir uns halt im Fußball sehr, sehr oft, kann er im Prinzip nicht gerechter werden, weil immer Menschen die Entscheidung treffen. Und das ist am Ende immer subjektiv. Es ist nie komplett objektiv. Das siehst du auch, ja, im Spiel Österreich-Argentinien wird Sabitzer, glaube ich, irgendwie gefoult. So, daraus entsteht ein Tor von Argentinien. Das zählt. Jetzt bei Argentinien gegen Ägypten, ich habe es eben beschrieben, wird es zurückgenommen. Also da ist halt auch nicht das gleiche Maß. Wenn das dann wenigstens gegeben wäre, dann würden sich, glaube ich, auch weniger Leute drüber aufregen. Na gut, also ich möchte jetzt nicht noch eine halbe Stunde über den VAR reden. Ich habe aber festgestellt, du bist ja auch bei Twitter oder X, wie auch immer, noch sehr aktiv. Es gibt ja viele Leute, die Plattform nicht mehr so nutzen. Ich gucke da auch immer rein. Und ich habe festgestellt, du wirfst auch immer gerne mal einen kritischen Blick auf die Begleitung dieses Turniers? Also du guckst schon wahrscheinlich, obwohl du auch immer früh raus musst, relativ viele Spiele. Ich finde schon, dass da viel geboten wird. Mir gefällt nicht immer der Stil, der geboten wird, aber das ist dann oft auch Geschmackssache. Aber ich muss sagen, die Kollegen von Magenta, das kann man hier auch mal offen sagen, was die alles bieten, teilweise mit einem Taktikkommentar, teilweise dann noch mit einem Spezialkommentar, das ist schon gut.
Ja, ich habe, weil ich hier in der Schweiz eben kein Telekom-Abo habe, habe ich mich natürlich darauf beschränkt, was ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Kommentatoren unterwegs. Deshalb habe ich tatsächlich nur ARD und ZDF geschaut, ORF empfange ich hier und natürlich Schweizer Fernsehen und habe da geguckt, wo kann ich mir da die Spiele rauspicken, die, ja, und habe dann entsprechend die Kommentatoren, wenn du das ansprichst, kritisiert, die bei ARD und ZDF eben kommentiert haben.
Es geht jetzt gar nicht so sehr um Namen, aber womit hast du Schwierigkeiten? Was fällt dir schwer?
Also erstmal alle, die fürs Fernsehen kommentieren dürfen bei den Sendern, finde ich, haben eine Berechtigung. So, die machen das vom Handwerk schon mal gut, weil das echt schwer ist, ein Fußballspiel zu kommentieren. Und weil das viele ja auch gar nicht wissen, gut, das ist jetzt bei der WM, bei den meisten Spielen wahrscheinlich anders, aber bei all den Bundesligaspielen und auch bei all den Spielen, die ich kommentiere, 100% der Spiele, die ich kommentiere, kommentiere ich vom Sender aus. Ich habe eine kleine Kabine, die ist nicht viel größer als so ein normaler Schreibtisch. Da stehen zwei, ja, so etwas größere Computermonitore, also die sind nicht viel größer. Da guckt jeder, der zu Hause auf seinem Flatscreen guckt, hat mehr Bildausschnitt als ich als Kommentator. Das soll keine Entschuldigung sein, das soll nur aufzeigen, wie schwer es ist, ein Fußballspiel zu kommentieren. Also alle, die das hauptberuflich machen, die können das schon. So, jetzt sind wir natürlich, wie auch bei Fußballprofis, in den Nuancen, wie gut bin ich oder wie viel besser ist eben der andere. Und mich stört, wenn Kommentatoren einfach nur faseln, um irgendwas zu erzählen, um die Zeit totzuschlagen. So oft wird irgendwas erzählt, damit jetzt keine Stille ist. Und das finde ich fatal, weil es stört keinen Fußballzuschauer, wenn du mal 30, 60 Sekunden oder zur Not, wenn wirklich gar nichts passiert, hältst halt einmal 90 bis 120 Sekunden einfach mal den Mund. Anstatt ständig irgendwas zu erzählen und Sachen zu erzählen, die mich ja auch als Zuschauer nicht weiterbringen. Also in der Vorbereitung auf Spiele überlege ich mir, welche Infos will ich jetzt wirklich recherchieren? Was bringt dem Zuschauer jetzt wirklich Mehrwert? Bringt es ihm was, wenn ich von der Freundin die Schwester auf Insta angucke, die erzählt, wie die zu dritt in der Familie Halloween gefeiert haben mit dem Fußballstar? Bringt das was dem Fußballzuschauer? Und dann denke ich, eher nicht. Auf Instagram kann er während des Spiels selbst gehen. Das heißt, dann erzähle ich lieber mal 30 Sekunden lang nichts und warte dann wieder auf eine Szene, um dann als Kommentator wieder loszulegen. Ich habe für mich festgestellt, eben durch meinen Trainer-Background, ich versuche anders zu kommentieren, nämlich aus Trainersicht. So, und da warte ich dann halt auch wieder auf den nächsten Impuls, wo ich sagen kann, aha, das wäre jetzt ein richtig guter Pressing-Auslöser gewesen. Oder wenn Deutschland gegen eine massierte Abwehr spielt und wieder nicht durchkommt gegen 8 bis 10 Mann, die da hinten den Mannschaftsfuß geparkt haben, dann sag ich, was es für Maßnahmen gibt aus Trainersicht, um dieses Bollwerk zu durchbrechen. Und es muss keine komplette taktische Vorlesung sein, die man dann als Kommentator hält, aber man muss ein bisschen mehr erzählen, gerade wenn die Deutschen spielen und keine Chance haben, gegen Paraguay sich durchzusetzen, was es für taktische, Individual-, Gruppen- oder mannschaftstaktische Maßnahmen gibt, um sich jetzt Chance zu erspielen, wo der Bundestrainer Jahre Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten, wo er nichts hinbekommt, was eine offensive Handschrift hätte, wo ich genau weiß, gegen welche Gegner ich eigentlich gegen Bollwerk ankämpfen muss, und das erwarte ich so ein kleines bisschen, aber auch von den Kommentatoren, dass die dann sehen, okay, warum läuft Leroy Sané immer wieder in den Mann rein oder in anderen Situationen, warum spielt er 417 Mal quer zum Mittelfeldspieler, als den Mut zu haben, ins 1 gegen 1 zu gehen, warum hinterläuft kein Rechtsverteidiger hinter Sané? Ja, weil Kimmich kein Rechtsverteidiger ist. Also, da muss ich doch Lösungen auch aufzeigen können, um vielleicht mit anderem Personal, mit anderen Vorgaben dann halt aufzuzeigen, okay, wie könnten wir einen Flügel vielleicht überladen? Nehmen wir dann halt noch den Linksaußen auch noch auf Rechtsaußen, stellen zu dem Sané nochmal einen Dribbler, der theoretisch ja gut ist im Offensiv 1 gegen 1. Also so ein Stück weit fehlt mir da schon auch das taktische Verständnis, weil mir reicht's nicht, wenn der Kommentator sagt, ja, Gegner spielt heute mit Viererkette und Zweier Mittelfeld und einem Zehner oder was auch immer. Das ist mir dann zu wenig. Also das habe ich kritisiert, das war ein großer Punkt. Also genau diese beiden Dinge mit, du redest die ganze Zeit, du beschreibst vielleicht auch nur Dinge, die der Zuschauer selbst sieht, das brauche ich nicht beschreiben, was da passiert, sondern ich möchte ergänzende Infos, die man nicht sieht, und eben so ein bisschen das taktische Verständnis, dass man da ein bisschen Möglichkeiten aufzeigt, was man macht.
Also du sprichst mir aus der Seele, da muss ich ganz ehrlich sein, weil ein Kommentator heißt ja auch Kommentator, weil er nicht beschreibt. Dafür gibt's die Audiodeskription, ja. Also wer das Spiel beschrieben haben möchte, weil er vielleicht nicht so gut sehen kann, der kann dann dahin umschalten und der hört dann über 90 Minuten ohne Punkt und Komma, was gerade auf dem Spielfeld und im Stadion passiert. Dafür gibt's das. Aber du hast gerade selber ja richtig gesagt, es geht nicht darum, Dinge zu beschreiben. Es geht darum, Dinge einzuordnen. Das ist ein Kommentar. Ein Kommentar in der Zeitung ordnet auch Dinge ein. Und so sollte das für einen Kommentator im Fernsehen ja auch sein, weil was passiert, das sehe ich als Zuschauer selbst auch. Ich möchte wissen, warum das so passiert und wie es vielleicht anders laufen könnte, genau wie du gerade gesagt hast. Ja, also was gibt es dann für eine Lösung? Warum funktioniert Sané nicht? Und was kann man als Trainer eventuell machen, damit sich das verändert? Und ich finde das mit dieser Ruhe auch mal ganz gut. Ich habe das Gefühl, dass da oft verkappte Radiokommentatoren sitzen, die einfach nur 90 Minuten durchfaseln. Damit habe ich große Probleme. Und das, was mich immer stört, ist teilweise nicht nur mein Husten, sondern auch mangelnde Authentizität. Weil ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man als Kommentator in dem Moment auch lebt. Und nicht das Gefühl hat, dass da Dinge künstlich überhöht werden. Wenn ich jetzt ein Handballspiel kommentiere, dann muss ich eigentlich ja 60 Minuten Dinge erklären, weil immer irgendwas los ist. Aber dann werden die Leute, glaube ich, draußen verrückt. Das ist aber halt auch nur mein Geschmack. Also es scheint ja ein bisschen auch in Mode zu sein, dass es wichtig ist, laut zu sein. Damit kann ich mich nicht so identifizieren. Habe ich gestern noch mit einem Freund drüber gesprochen, als wir im Stadion waren, dass es dann auch Kommentatoren gibt, die einfach nur laut sind. Und das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende. In Italien heißt es dann immer, ja, also beziehungsweise wenn Deutsche italienischen Kommentar sehen, ja, die sind doch auch die ganze Zeit laut. Nein, die sind authentisch emotional, weil die aber auch so sind. Das ist der Charakterzug der Menschen in diesem Land. Und das passt halt nicht zu dem, wie wir in Deutschland sind, einfach künstlich laut sein. Ich kann mir vorstellen, dass du das sehr ähnlich siehst.
Ja, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da nennst mit authentisch sein. Ich will auch eine klare Kante vom Kommentator haben. Wenn er findet, das ist ein Foul, dann soll er ganz klar sagen, das ist ein Foul, weil darüber reden wir am Stammtisch ja auch. Für den einen ist es ein klares Foul und für den anderen ist es eine klare Schwalbe oder zu wenig Kontakt für ein Foul. Aber wenn dann eben Herr Pavlovic ein ganz klares Foul bringt und der Kommentator einfach nur fragt, ja, gucken wir mal, was passiert, und da keine klare Meinung hat, dann finde ich das Job verfehlt. Setzen 6. Der muss ganz klar sagen, entweder es ist ein Foul, das Tor darf niemals zählen von Sané, oder er muss sagen, nee, für mich ist das ganz klar kein Foul, weil. Aber nichts zu sagen und zu warten, bis Lutz Wagner zugeschalten wird, das finde ich halt einfach mutlos und schlecht. Der Kommentator wird dafür bezahlt, dass er seine subjektive Meinung äußert über seine Expertise, die er hat, sonst würde er das Spiel nicht kommentieren dürfen. Also erwarte ich, dass er da auch die Situationen auch subjektiv und trotzdem so objektiv wie möglich kommentiert. Und da muss man einfach sagen, und das hat der Kommentator nicht gemacht auf der ARD, und wie mir einer über X geschrieben hat, hat Wolf Fuß das auch nicht gemacht. Für ihn, er hat gar nicht gemerkt, dass der Pavlovic da den Fuß auf 4,17 Meter Höhe hatte im Gesicht des Gegners. Und das finde ich Handwerkszeug, dass man einfach klare Kante nimmt und dass du zeigst. Und du wirst ja immer kritisiert als Kommentator.
Deshalb, ja, natürlich.
Bleib bei deinem Stil und den finden 8 von 10 Leuten gut und 2 finden dich, du bist der schlechteste Kommentator der Welt. Ja, aber das ist egal. Du gehst deinen Weg und dann zeig auch klare Kante. Und wenn du sagst, für dich ist das ein ganz klares Foul an Pavlovic, dann sag's. Und wenn du denkst, vielleicht gibt's auch andere Meinungen. Ja, mein Gott, dann hat man halt eine andere Meinung. Aber dann sagt man, nein, für mich ist das nur hohes Bein und der andere geht mit dem Kopf zu sehr nach unten. So, aber dann ist das eine klare Meinung. Auch wenn es mal eine Fehleinschätzung ist, ja, dann ist das so. Aber dann ist das wenigstens eine klare Einschätzung. Und das erwarte ich von einem Kommentator.
Ja, das erwarte ich auch. Und gut, ich habe es ja eben ein bisschen angedeutet. Vielleicht ist das teilweise heutzutage gar nicht mehr gewollt. Aber ich finde, die werden jetzt nicht, wenn du in der ARD kommentierst oder Wolf Fuß in dem Fall bei Magenta in den Kopf abpacken, wenn er sagt, es war ein Foul des deutschen Spielers, weil es wurde ja auch eh nicht gepfiffen. Für mich war es auch ein Foul. Ich meine, er hätte ihn auch sogar noch ein bisschen leicht touchiert, als der Fuß wieder runterkommt. Ja, und trotzdem, der Spieler von Paraguay ist ja nicht runtergegangen. Der ist nicht kleiner geworden. Der ist mehr oder weniger genauso geblieben in seiner Körpergröße. Und dann war der Fuß von Pavlovic für mich zu hoch. Das Tor hätte nicht zählen dürfen. Es hat gezählt. Okay, deswegen ist es ja kein Problem sogar, wenn man hinterher sagt, es war ein Foulspiel. Jetzt sind wir ein bisschen aber auch abgedriftet. Ich habe natürlich hier noch ein paar Themen auf meinem Zettel stehen. Kurz aber der Hinweis, wenn ihr denkt, das ist ein tolles Format, ihr möchtet das unterstützen, schaut vorbei auf schwarzgelberunde.de. Dort findet ihr alle Informationen. Abonniert auf jeden Fall den YouTube-Kanal, auch wenn ihr lieber hört, aber da könnt ihr trotzdem gerne abonnieren. Das kostet alles nichts. Ihr könnt liken, ihr könnt kommentieren. Ihr könnt natürlich auch schreiben, wen ihr gerne hier mal zu Gast haben möchtet. Ich habe da auch schon ein paar Informationen bzw. Hinweise von Hörern bekommen. Freue ich mich sehr drüber, das ist eine tolle Sache. Und jetzt kommen wir zu dem Mann, den du ja auch über einige Jahre sehr intensiv begleitet hast als Trainer von Borussia Dortmund. Ist er denn der perfekte Bundestrainer? Weil ich glaube, ich habe es auch in diesem Format hier schon irgendwann vor 3-4 Monaten gesagt. Nach der WM kommt sowieso Klopp, weil wir sind zu schlecht, ja, und es liegt irgendwie gefühlt auf der Hand. War das auch dein Gefühl? Weil es wird ja jetzt so kommen.
Ja, Klopp muss ran. Also er ist in dieser Situation, oder grundsätzlich ist er der perfekte Mann, um das Land wieder auf Vordermann zu bringen und alles auf links zu drehen. Und das muss man machen, wenn man gesehen hat, ja, die Art und Weise, wie die Mannschaft spielt oder rennt oder eben nicht rennt oder eben nicht den Einsatz zeigt, den man braucht. Also er ist auf allen Ebenen jetzt der richtige Trainer für diesen Job.
Was ist deiner Meinung nach das Ausschlaggebende dafür, dass er genau in diese Rolle passt? Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Argumente, aber ist es vielleicht sogar auch das Timing? Wäre es vor 5 Jahren vielleicht noch einen Tacken zu früh gewesen und jetzt passt halt gefühlt irgendwie alles?
Ja, vor 5 Jahren hätte er wahrscheinlich noch nicht mitgemacht, dass er den Job in Liverpool dann irgendwie an den Nagel hängt und sagt, ja, ich werde es jetzt. Nee, ich glaube, er brauchte auch einfach jetzt die Zeit, jetzt nicht als Trainer auf dem Platz zu stehen, um für sich zu merken, okay, das ist schon nochmal geiler als einfach in anderer Verantwortung jetzt vielleicht ein Konstrukt weiterzuentwickeln. Also er ist der Trainer, der auf dem Feld stehen muss. Er ist jetzt zum richtigen Zeitpunkt auch, ja, wahrscheinlich aus seiner Sicht und aus unserer Sicht erst recht der richtige Trainer, weil er ja das Land wieder vereinen kann. Er ist genau der Menschenfänger, der eben die Jungs, ja, aus den Jungs eine Mannschaft macht. Aus einer Gruppe von Individualisten, die vielleicht, ja, wo der ein oder andere nicht die Klasse hat, auf europäischem Spitzenniveau zu spielen, die kann er aber dahin bringen. Und das hängt in allererster Linie von seinen Fähigkeiten ab, mit Menschen umzugehen. Ich fand das immer, ja, besonders beeindruckend, dass er in Dortmund genau wusste, was seine Rolle ist. Da hat er nämlich damals schon gesagt, ja, der Željko Buvac, der macht das ganze Training, der ist so der Taktikfuchs, der Taktikexperte. Der Piet Krawitz ist das Auge und ich bin der Bauch. Und ja, das zeigt eigentlich schon mal alles, was Kloppo ist. Nämlich dieses Bauchgefühl zu haben, der Bauchmensch zu sein, der genau weiß, okay, jetzt muss ich mit dem Spieler so und so umgehen. Jetzt muss ich den in den Arm nehmen, aber jetzt kann ich den auch mal wieder vor versammelter Mannschaft zur Sau machen. Also er hat durch seinen Umgang mit Menschen, hat er das große Glück, dass er allein durch die Mannschaftsführung eine Gruppe wieder vereinen kann und aus einer Gruppe eine viel bessere Fußballmannschaft machen kann. Also, und das sind Skills, die komplett abseits von Training, von Taktik, von Kondition und von allem anderen stehen. Und da hat er einfach einen massiven Vorteil im Vergleich zu vielen anderen, auch großen Trainern.
Wenn wir jetzt mal schauen auf die Mannschaften, die noch im Turnier sind, ja, die haben alle auf nicht allen Positionen, aber auf einigen Positionen Weltklasse. Also Frankreich hat vor allem in der Offensive Weltklasse. Ich würde sagen, sie haben auch einen Weltklasse-Torhüter. Dann haben wir natürlich noch andere Mannschaften, Spanien, die sehr gut als Kollektiv funktionieren. Die haben aber auch mit Rodri zum Beispiel einen absoluten Weltklasse-Spieler. Dann haben wir Norwegen mit Haaland. Wir haben die Engländer mit Kane und Bellingham und so weiter. Also da ist immer bei irgendeiner Mannschaft Weltklasse auch teilweise mehrfach vorhanden. Haben wir in Deutschland aktuell Weltklasse-Spieler? Denn wenn wir uns zurückerinnern, als Jürgen Klopp damals nach Dortmund gekommen ist, war auch die Erwartungshaltung relativ niedrig. Die Erwartungshaltung war vielleicht, wenn wir wieder regelmäßig international spielen, dann ist das erstmal eine gute Sache. Aber es ging ja dann auch rasant nach oben, was wahrscheinlich auch, wie du gerade es beschrieben hast, mit diesem Bauchmenschen und diesem Menschenfänger Jürgen Klopp zu tun hatte und dieser perfekten Kombination dann noch mit seinem Trainerteam, die alle ihre Rollen kannten. Aber bei der Nationalmannschaft haben wir auch aktuell nicht die sportliche Qualität und auch nicht die Erwartungshaltung, glaube ich nicht, dass die Leute denken, dass wir Weltmeister werden können. Wie ordnest
Nein,
du das ein?
Aber dann kommt er ja noch zum viel besseren Zeitpunkt, denn als er nach Dortmund kam, ja, dann hat er eben aus Großkreuz, Schmelzer, Subotic, Hummels, hat halt er ganz, ganz wunderbare, international starke Fußballer gemacht. Und eben ja nicht nur durchs Training, sondern eben durch die persönlichen Skills, die er hat im Bereich der Menschenführung und des Leaderships. Aber er hat es eben auch dadurch geschafft, dass er aus dem Team eine Mannschaft gemacht hat. Und die Nationalmannschaft, so wirkt es von außen, die ist ja keine Mannschaft, wo jeder jetzt für jeden durchs Feuer geht. Und das hat Kloppo ja schon in der frühen Phase geschafft, sonst wäre man ja 2011 nicht Meister geworden, wenn er das nicht in kürzester Zeit geschafft hätte. Und er braucht ja keine 10 Jahre, um da eine Mannschaft aufzubauen. 1-2 Jahre und dann ist die Mannschaft da, wo er sie hinhaben möchte. Fußballerisch, sportlich, aber eben auch menschlich. Und eben weil wir keine super Weltstars haben, ja, vielleicht bis auf einen, kommt er jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt, um aus diesen Spielern noch mehr rauszuholen, weil viel mehr rausholen kann man im Kopf, an der Einstellung, an genau den Skills, die dafür sorgen, ob du ein Weltklasse-Spieler werden kannst. Und das fängt natürlich nicht beim Fußballerischen an, sondern das fängt im Kopf an. Und das kann er definitiv hinkriegen. Aus so einer Mannschaft, es wird ja keiner sagen, dass jetzt Schmelzer und Großkreuz die talentiersten Spieler sind oder waren, die der BVB je hatte. Aber er hat aus ihnen hat er überragende Bundesligaspieler auf ihren Positionen gemacht und hat es geschafft, dass man Kevin Großkreuz zur Weltmeisterschaft mitgenommen hat.
Ja, eigentlich das, absurd.
Das hätten viele andere auch nicht geschafft. Und es hätte ja keiner erwartet, dass Großkreuz 2014 Weltmeister wird. Warum? Weil er in Dortmund eben unter Klopp das Beste aus seinen Möglichkeiten rausgeholt hat. Und das reicht. Aber in USA hat niemand das Beste aus seinen Möglichkeiten rausgeholt. Und wenn das die Spieler schon mal per se nicht machen, dann brauche ich halt einen Antreiber, der denen den Schuh in den Arsch schaut und dafür sorgt, dass sie das Beste aus ihren Möglichkeiten holen, weil das die uns Trainer am meisten nervt. Wenn du siehst, du hast jemanden mit Talent und der lässt es liegen, er reißt sich für die Mannschaft nicht den Arsch auf, ja, dann ist das, was man sofort dem Spieler beibringen kann. Und wenn er es nicht beigebracht haben möchte, ist er der falsche Spieler. Da müssen wir darüber diskutieren, dass halt der eine oder andere Spieler komplett eine Fehlbesetzung war und man hätte andere Spieler mit in die USA mitnehmen dürfen. Eben die auch mal Charakter zeigen und sich nicht vom ersten Wind umpusten lassen und in Zweikämpfe gehen können und mal auch der Drecksack im Mittelfeld etc. sein können.
Also ich würde behaupten, Klopp hätte Sané nicht mitgenommen, er hätte vielleicht auch Goretzka nicht mitgenommen, er hätte Manuel Neuer nicht zurückgeholt und er wäre auch im Vorfeld mit Dennis Undav anders umgegangen in der Öffentlichkeit. Da bin ich mir absolut sicher. Alleine das hätte vielleicht schon dafür gesorgt, dass die Mannschaft mehr eine Gruppe ist. Ja, das muss man natürlich auch dazu sagen, diese WM-Kader, die werden immer größer. So, also mittlerweile sind es ja 26 Spieler und je größer die Gruppe ist, desto mehr Kandidaten hast du natürlich auch, was das Thema Unzufriedenheit angeht. Jetzt hat man gelesen, Goretzka, der war dann unzufrieden mit seiner Rolle und hat ein bisschen, ich will nicht sagen geschmollt, aber er hat sich zurückgezogen. Da hättest du dann ja auch erwartet, dass er eigentlich einer ist, der sich komplett in den Dienst der Mannschaft stellt, weil das hast du von Olli Baumann nicht gehört. Der wurde ja richtig in den Hintern getreten von Nagelsmann und trotzdem hat er gesagt, natürlich fahre ich mit zur Weltmeisterschaft. Es steht für mich außer Frage, weil er hätte ja auch sagen können, nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, weil ich kann nicht mal eben eingewechselt werden wie so ein Feldspieler. So, das ist das eine. Ich muss ganz kurz wissen, wer ist für dich dieser eine Spieler, der Deutsche, der vielleicht Weltklasse ist?
Musiala.
Ja, okay.
Und trotzdem habe ich im Vorfeld überlegt, wenn ich Bundestrainer wäre, hätte ich ihn mitgenommen zur WM oder nicht. Also ich habe echt mit mir gerungen, ob ich ihn vielleicht hätte gar nicht mitnehmen wollen, weil er eben noch nach der Verletzung noch nicht wieder die Weltklasse hat. Aber er wird das bald wieder sein. Und dann ist er ein Weltklasse-Fußballer. Aber er war es nicht. Das hat man gesehen. Und wenn ich ihn zwinge, ständig 90 Minuten zu spielen oder von Anfang an zu spielen, dann wird das nicht. Und dieser Faktor, ja, wir müssen die Mannschaft einspielen, das ist für mich der allergrößte Witz. Du hast 2 Jahre Zeit, vom einen Turnier bis zum anderen die Mannschaft einspielen zu lassen. Und das System, die Herangehensweise, die Philosophie, die Ideen, die du im Spiel hast, all das hast du 2 Jahre Zeit, es zu implementieren in die Mannschaft. Ob dann mal der eine Spieler spielt oder nicht, weil er verletzt ist, ist dann wurscht. Aber dieses Argument zu geben, das war für mich eh das Lächerlichste, dass man die Mannschaft einspielen lassen muss. Ja, Musiala muss eingespielt werden, aber wenn er nicht eingespielt ist zum WM-Beginn, dann hätte ich ihn entweder gar nicht mitgenommen, hätte gesagt, Junge, du bist der beste Spieler, den dieses Land aktuell hat.
Oder
aber die Verletzung hatte ich zurückgebracht, hatte ich noch nicht so weit zurückgebracht, dass du jetzt der Unterschiedsspieler sein kannst, der du bei den Bayern warst vor der Verletzung. Dann warte noch ein Turnier. Oder ich nehme ihn mit und ich wechsle ihn halt nur für die letzten 20 Minuten ein. Ja. Und da macht er ja auch nochmal den Unterschied durch seine überragenden technischen Skills. Also da kann er das Spiel ja auch nochmal entscheiden, aber ihn dann jedes Mal von Anfang an spielen zu lassen, ja, war für mich der falsche Weg.
Eine letzte Frage noch zu diesem Thema, beziehungsweise zwei habe ich noch. Das eine ist, Jürgen Klopp wird wahrscheinlich sehr viel Macht haben wollen, damit er Dinge entscheiden kann beim DFB. Ist das auch ein Risiko, was der DFB eingeht, also vielleicht natürlich auch eingehen muss in der aktuellen Situation, haben sie nicht so viele Alternativen. Und glaubst du, diese wenigen Wochen, die Jürgen Klopp immer hat mit der Nationalmannschaft, werden ihm reichen, um das Team zu seiner Mannschaft zu machen?
Das ist wirklich die spannendste Frage, weil er bisher ja seine Spieler jeden Tag, ja, gefühlt 24/7 um sich hatte. Ob er das hinkriegt, also es ist schwer in die Glaskugel zu schauen, aber wenn das einer schafft, so diesen Transfer auch hinzukriegen vom Vereinstrainer zum Nationaltrainer, dann traue ich ihm das natürlich absolut zu, weil er in der Phase, in der seine Mannschaft nicht hat, trotzdem meiner Meinung nach alles daran setzen wird, um die Spieler trotzdem charakterlich weiter zu fordern und zu fördern und ihnen weiter auch in ihren Vereinsmannschaften Mut zuzusprechen, sie vor Ort zu besuchen, was ja Nagelsmann auch vorgeworfen wurde, dass er praktisch irgendwie nie vor Ort irgendwo ein Spiel angeschaut hat. Also ich, so wie ich ihn einschätze, glaube ich, wird er das ganz anders machen und einfach viel mehr Spiele anschauen, viel mehr vor Ort sein, damit man das kompensieren kann, was ich eben an Zeit mit den Spielern nicht habe. Das muss ich genau in dieser Zeit kompensieren können, indem ich halt einfach viel unterwegs bin und oft mit denen Kaffee trinken gehe, mit den Spielern, mit denen quatsche, mit denen nicht nur WhatsApp schreibe, sondern wirklich die physisch auch vor Ort besuche. Und das traue ich ihm zu, dass er da eine viel, viel größere Präsenz auch vor Ort haben wird bei den entscheidenden Spielern oder bei allen Spielern eigentlich, damit er auch von extern es schon hinkriegt, da aus der Gruppe auch einen eingeschworenen Haufen zu formen und eben nicht nur in den wenigen Lehrgängen und ja, in dieser wenigen Zeit, die ihm dann nur zur Verfügung steht. Also ich glaube, er kann das packen.
Ja, das glaube ich auch. Und ich sage nochmal, der DFB muss ja dieses Risiko eigentlich eingehen. Ich gucke auch die ganze Zeit aufs Handy, ob da irgendwas kommt. Jetzt lese ich was von, der Plan ist, anstatt Ablöse irgendwie Werbung bei Klopp, ja, dann soll er wegen mir die ganze Zeit Werbung machen. Er macht eh schon die ganze Zeit Werbung, ist mir auch egal.
Der macht eh überall Werbung.
Ja, ja, eben. Das heißt, in einem Interview nach dem Spiel sehen wir erst Werbung mit Jürgen Klopp, dann sehen wir das Interview und danach nochmal Werbung mit Jürgen Klopp. Aber es ist mir am Ende egal. Ich glaube, es braucht jetzt einfach eine positive Meldung rund um die Nationalmannschaft und positives Flair, eine positive Atmosphäre. Und wenn einer dafür steht, dann ist es natürlich Jürgen Klopp und Ottmar Hitzfeld. Also der deutsche Trainer seiner Generation vor ihm sozusagen war nie Bundestrainer. Und wenn wir jetzt wieder den besten deutschen Trainer seiner Generation nie zum Bundestrainer machen, dann finde ich, wäre das auch ein fataler Fehler. Deswegen, ja, es wird jetzt vielleicht heute Morgen, Anfang nächster Woche, wir wissen es nicht, eine Meldung dazu kommen. Und dann können wir da in der nächsten Folge vielleicht nochmal ein bisschen drüber quatschen. Aber das fand ich
ja,
jetzt
und,
sehr
und,
spannend.
Und im Gegenteil, ja. weil du es ja auch noch gefragt oder angedeutet hast, ihm mehr Macht geben. Gebt ihm so viel Macht, wie es geht. Denn so schlecht, wie die jetzt die letzten drei Weltmeisterschaften waren, muss sich ja auch strukturell was ändern und grundsätzlich beim DFB. Also, er war in England ja nicht nur Trainer, sondern Manager. Da hat er schon gemerkt, wie man auch in einer anderen Rolle vielleicht richtig gut und ordentlich mit Macht, mit mehr Macht, als jetzt nur Trainer zu sein, umgehen kann. Also, DFB, gebt ihm alle Macht der Welt und dann wird es gut.
Bevor wir jetzt komplett das Thema wechseln und zu den Personalien beim BVB kommen und dann zu den Hörerfragen abschließend in der Sendung. Wen wünschst du dir als Sportdirektor? Würdest du so einen Mertesacker, der ja relativ offensiv für seine Verhältnisse in den Äußerungen gewesen ist jetzt in den letzten Tagen, damit einbinden wollen? Würdest du jemand anderen vielleicht mit einbinden wollen?
Das hat mich auch überrascht, wie viele Ex-Nationalspieler, geht ja auch über Kramer und Schweini, sich quasi angeboten haben zu helfen. Das finde ich schon mal cool. Ja, dass die Jungs das gemacht haben. Ja, Merte, ja, warum nicht? Aber das ist halt keiner, der genau so einen Job schon mal gemacht hat. Also das muss ja jetzt nicht ein Ex-Nationalspieler sein, weil einen mit Stallgeruch, den haben wir dann ja jetzt auf der Trainerposition. Also das muss jetzt für mich nicht zwingend ein Weltmeister sein oder ein Ex-Nationalspieler. Aber ja, Mertesacker kann man sich grundsätzlich schon in so einer Rolle vorstellen, keine Frage.
Er ist ein pfiffiger Typ. Er hat bei Arsenal jetzt jahrelang die Jugendakademie geleitet. Das heißt, er weiß zumindest, wie das ist, mit den jungen Spielern zu arbeiten, was es da vielleicht auch braucht. Aber gut, man müsste halt einfach mal wissen, was muss denn ein DFB-Sportdirektor überhaupt leisten? Ja, also was konkret sind eigentlich seine Aufgaben? Sind das dann nur in Winston-Salem irgendwelche Interviews geben, schön draußen im Park? Oder was bedeutet das? Ja, das manchmal ist das ein bisschen schwer zu greifen.
Wenn es einer ist, der entwickeln soll, dann würde ich vielleicht sogar eine Koryphäe aus dem Jugendfußball nehmen, damit wir den Übergang von U19, U21 dann zu den Profis verbessern können. Weil man sieht, die U-Nationalmannschaften, die sind da trotzdem weiterhin erfolgreich. Aber dann fehlt irgendwo dann der Schritt von diesen U-Nationalspielern, dass die es dann auch in die A-Nationalmannschaft schaffen. Also dann, warum nicht eine Jugendtrainer-Koryphäe nehmen?
Und ja, die U19 ist jetzt bei der EM, glaube ich, ins Finale eingezogen. Mhm, also genau. So schlecht kann der deutsche Nachwuchs dann ja auch nicht sein. Also es kommt ja nicht von ungefähr, weil gerade das ist ja schon ein Alter, wo man dann schon relativ gut absehen kann, wohin geht es grob für diese Spieler. Davon werden die meisten irgendwann Profis sein. Ja, nicht alle, das überschätzt man dann manchmal, aber viele werden das schon sein. Dann schließen wir das Thema mal ab und kommen jetzt wirklich zu einem Kern-BVB-Thema. Es ist ja doch ein Podcast, der sich auch ein bisschen um Borussia Dortmund drehen soll. Karim Adeyemi und der FC Barcelona sind sich einig. Ich muss jetzt gerade nochmal auf die Zahlen schauen. Adeyemi spielt jetzt 4 Jahre in Dortmund, 146 Pflichtspiele, 36 Tore. Das klingt okay. Aber vielleicht ist es auch genau nur das. Karim Adeyemi hatte immer Höhen und Tiefen bei Borussia Dortmund. Der Vertrag läuft im Sommer 2027 aus. Die Leute, die hier regelmäßig reinschauen, wissen, ich wäre einem Transfer von Adeyemi in diesem Sommer alles andere als abgeneigt. Auch da kann ich natürlich ehrlich sein. Ich glaube nicht, dass er zumindest bei Borussia Dortmund nochmal diesen Sprung in seiner Entwicklung machen wird. Wie siehst du die Zeit von Adeyemi und überrascht dich vielleicht auch, dass es so ein großer Verein ist wie der FC Barcelona? Es ist nicht irgendein Verein, es ist der FC Barcelona.
Also 140 Spiele hast du gesagt?
146 Spiele
und
36 Tore.
Ja, dann hätte er für mein Empfinden 73 Tore machen müssen. Was seine Skills wiedergeben, finde ich. Also in jedem zweiten Spiel muss er ein Tor machen, wenn er richtig eingesetzt wird. Denn ich halte extrem viel von ihm, aber er wurde halt zu oft auf der falschen Position eingesetzt. So, wenn ich jemanden wie Karim Adeyemi hole, dann finde ich, lass ihn auf der 9 oder als Doppelspitze spielen. Und zwar, wenn du ihm vertraust, dann musst du ihm auch wirklich vertrauen, so wie das ja bei jedem anderen Mittelstürmer auch der Fall ist. Aber ich finde, er ist auf dem Flügel verschenkt, das hat er zu oft auch spielen müssen. Und dann kann er nicht seine komplette Fähigkeit entfalten, eben über die letzte Linie hinaus da den Durchbruch zu schaffen und eben mit seinem herausragenden Tempo dann den Abwehrspielern und den Innenverteidigern. Die Innenverteidiger sind ja nur mal ein ganz, ganz kleines bisschen langsamer vielleicht als die Außenverteidiger. Und den kann er natürlich dann nochmal besser davonrennen, wenn er auf der 9 spielt oder als Doppelspitze. Und der BVB hat ja genug Spieler da für die 9er Position, dass du mit Doppelspitze spielen kannst. Also ich bin ganz klarer Verfechter. Mit den Spielern, die Dortmund hat, hätte man mit Adeyemi, mit Girassi, mit Bayer, hätte man definitiv Doppelspitze spielen müssen. Und dann hätte Adeyemi auch mehr Tore geschossen. Und dann hätte er auch, ja, natürlich musst du ihm vertrauen, klar. Aber das hat er davor gezeigt. Wenn man ihm vertraut auf der Position, dann kann er richtig, richtig gut werden. Und er hat es ja auch geschafft, Nationalspieler zu werden. Eben auch, weil er die Skills gezeigt hat. Tempo gepaart mit Torgefährlichkeit. Das hat er ja alles. Aber wenn er das nicht zeigen kann, dann gehören für mich da immer zwei dazu. Klar. Das weißt du besser, da hast du jetzt mehr Einblicke. Was macht die Einstellung, also was macht der Kopf, wenn er einmal nicht Mittelstürmer spielt oder auf der Bank sitzt, auch wie sehr lässt er sich dann fallen und gehen und sagt dann nicht, komm, jetzt erst recht, jetzt sage ich dem Trainer, ich bin der Stammneuner, wenn wir halt nur mit einem auf der 9 spielen. Denn auf der 10, mit zwei Zehnern oder so, da ist er für mich auf der falschen Position, weil er einfach verschenkt ist, weil er dann nochmal die Sechserposition des Gegners durchbrechen muss, bevor er dann hinter die Kette kommt. Und wenn du ihn einfach zwischen den Innenverteidigern oder zwischen Innen- und Außenverteidiger einfach nur schicken kannst, er seine Diagonalläufe dann macht hinter die Kette, dann hätte er so viele Tore mehr gemacht. Deshalb ist natürlich überraschend, wenn jetzt ein Verein wie Barcelona ihn haben will. Keine Frage. Ich frage mich da auch nach, wo soll er da spielen? Wollen die ihn als Lewandowski-Nachfolger? Holen sie ihn für die 9? Was ich natürlich sehr spannend fände. Dann haben sie drei kleine Spieler auf rechts, links, außen und im Sturm. Ja, warum nicht? Aber dann kommen sie über das Tempo und über die technischen Fertigkeiten. Also Riesenüberraschung, wenn er zum FC Barcelona geht, so wie er zuletzt gespielt hat. Ja.
Hansi Flick hat ihn damals zum Nationalspieler gemacht. Also der kennt den schon relativ lange. Der hat also schon mal mit dem gearbeitet. Das ist natürlich dann ein Riesenvorteil. Da auch, ich sag mal, in diesem Haifischbecken Barcelona, das ist es ja sicherlich, also da sind die Erwartungen noch mal ganz, ganz woanders. Ja, also auch höher als in Deutschland beim FC Bayern, würde ich sagen. Da ist es gut, wenn er einen Trainer hat, der vielleicht auch seine Sprache spricht und nicht nur seine Muttersprache spricht, sondern seine Sprache, wie er Fußball versteht und denkt und mit ihm als Mensch zurechtkommt. Das kann ich mir schon relativ gut vorstellen, dass das mit Hansi Flick gut funktioniert. Ich finde interessant, was du gesagt hast, was die technischen Fähigkeiten angeht. Ich glaube, die größte Schwäche von Karim Adeyemi ist, und wir reden jetzt nicht von der Einstellung, sondern vom rein Fußballerischen, ist die Entscheidungsfindung, wenn er viel Platz hat. Wenn er dann auch ans Denken kommt, muss ich jetzt hier an dem Außenverteidiger vorbeidribbeln, wie mache ich das genau? Sein Dribbling ist auch nicht so extrem gut. Er hat einen sehr guten Schuss, er ist natürlich unfassbar sprungstark, das heißt, er ist auch kopfballstark und er ist extrem schnell, das wissen wir. So. Das heißt, wenn er, du hast jetzt gesagt, er kann auch als 9 spielen, das geht dann vielleicht, wenn sie wie in Barcelona so mit 3 Spielern spielen, wo auch ein bisschen rochiert wird. Ich glaube, in Dortmund ginge das nur, wenn er neben einem Girassi spielen würde beispielsweise. Ich glaube, dass die sich schon gut hätten ergänzen können. Aber wie oft hat er in Dortmund auf dieser Position gespielt, auch davor neben Niklas Füllkrug? Wie oft hat er auf dieser Position gespielt? Fast nie. So, und ich finde, er ist kein Rechtsaußen. Wenn du den Vergleich ziehst, gut, Lamine Yamal ist natürlich auch top of the class, ja, da ist der Vergleich ein bisschen unfair, aber ich glaube nicht, dass er für diese Position gemacht ist. Da muss er auch immer gucken, wie er den linken Fuß frei bekommt. Das ist, wenn er dann eher linksorientiert spielt in der Doppelspitze, vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil er hat schon einen guten Schuss. Also das hat er auch. Ich glaube nur, um das nochmal zu untermauern, was ich in der ersten Frage gesagt habe, dass das in Dortmund nicht mehr klappen wird. Jetzt haben sie noch ein Jahr Vertrag hier, also er hat noch ein Jahr Vertrag. Jetzt können sie nochmal so, keine Ahnung, 25 Millionen Euro für ihn bekommen. Also die würde ich dann doch mit Kusshand nehmen, um vielleicht dann auf anderen Positionen zu gucken, wie man sich verstärkt.
Ja, absolut. Wenn du genau weißt, Kovac will keine Doppelspitze spielen und das wäre auch mein Favorit für die Doppelspitze. Er neben Guirassy, das würde, glaube ich, richtig gut funktionieren, weil die beiden ja solche unterschiedlichen Spieler sind. Dann hast du alle Skills von Mittelstürmern eben in diesen zwei Personen abgehandelt. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass Flick genau ja, das in ihm sieht, dass er ihn auf die Neun packt, mit den Bällen von Rafinha und von Lamine Yamal gefüttert, immer hinter die Kette ihn schicken und dann hat er die Entscheidung, ja, eben nicht mehr, muss er jetzt den Außenverteidiger noch andribbeln oder umdribbeln oder was auch immer, sondern den Jungen musst du in den Raum schicken und dann läuft er ja jedem davon. Und wenn du diese Stärke, das ist ja die größte Stärke, einfach nicht nutzt, ja, dann muss er weg aus Dortmund, dann macht das keinen Sinn. Also ihn nur auf der 10 spielen zu lassen, da im 3-4-2-1 auf einem der beiden Zweierpositionen da vorne, auf der Doppel-10 oder auch auf dem Flügel, ja, dann ist er verschenkt, dann gib ihn lieber ab und nimm die 25 Mios mit. Und Flick hat vielleicht genau den Plan, anderer Typ als Lewandowski, so, dann spielen wir jetzt ja eben einen anderen Fußball und versuchen da den kleinen Neuner da von den zwei Weltklasse-Flügeln dann einfach in Szene setzen zu lassen. Ja, warum nicht? Könnte funktionieren.
Ich bin sehr gespannt erstmal, ob der Transfer zustande kommt. Ich würde es ihm wünschen, weil ich war dann jetzt auch mal bei so einer Fandelegierten-Tagung, da hat er einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Also da kann man echt nichts sagen. Ich glaube, er hat nicht immer alles in seinem Leben richtig gemacht. Auch das wissen wir. Und ich kann mich auch noch gut an ein Interview bei Brinkhoffs Ballgeflüster erinnern. Da war Armin Reutershahn, der damalige Co-Trainer, der saß einen Meter neben ihm und hat ihn im Prinzip, ich will nicht sagen komplett zerrissen, aber ihm schon relativ deutlich aufgezeigt, Junge, mit der Einstellung kommst du hier nicht so weit. Und das muss er, glaube ich, auch nochmal ändern. Aber ich glaube, alleine dieses Stadion in Barcelona zu betreten, dort auf den Platz zu gehen, das weckt in dir vielleicht nochmal eine ganz andere Form der Motivation. Und das könnte ihm vielleicht auch helfen, vielleicht dann auch mit Hinblick auf die Nationalmannschaft auch helfen, wer weiß. So, aber viele Spieler.
Ja, aber das solltest du in Dortmund ja auch haben. Also,
ja, also natürlich.
Das sollte also, genau das gleiche Gefühl auch ausgelöst werden, wenn du vor der gelben Wand stehst. Also ja, das verstehe ich dann immer nicht, wenn es dann irgendwelche Motivationsprobleme gibt, wenn ihr in Dortmund wieder darüber diskutiert, hat die Mannschaft jetzt die Mentalität, dann guckt in die Augen der Zuschauer verdammt nochmal und seht, wie die für den Club brennen. Also dann reißt euch den verdammten Arsch auf. Also natürlich ist das in Barcelona dann nochmal auf einer Stufe weiter oben, aber das ist in Dortmund ja auch schon eigentlich genauso gegeben, dass du dir, wenn du keinen Bock hast, allein für die Fans schon den Arsch aufreißen musst.
Ja, das ist das Mindeste, das finde ich auch. Wir kommen mal zu den Hörerfragen. Ach so, zwischendurch können wir noch sagen, Cole Campbell wurde fest von der SV Elversberg verpflichtet. Jetzt gibt es natürlich schon Leute, die sich wieder aufregen und denken, der würde dann da total durchstarten und das wäre der dümmste Verkauf eines Spielers jemals in der BVB-Vereinsgeschichte. Er hatte hier einfach keine Perspektive. Auch das muss man ganz ehrlich einfach mal sagen. Und wenn die Perspektive nicht stimmt, dann muss man einen Spieler vielleicht auch einfach mal abgeben. Manchmal passiert das. So,
ja, du, das ist in der Vergangenheit auch passiert. In meiner Zeit ist Isak gekommen.
Ja,
so. Gut. Wie hat denn der performt ein paar Jahre später? Also manchmal bist du halt einfach nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann musst du den Spieler halt gehen lassen.
Hier wird gefragt, was kann Niko Kovac, und das ist gut, dass ich jemanden habe, der eine Trainer-A-Lizenz hat, taktisch mit ein oder zwei weiteren Transfers verbessern? Jetzt wird natürlich auch nach Namen gefragt, aber ich glaube, die Namen sind gar nicht so wichtig. Wo, glaubst du, ist der größte Qualitätsbedarf in dieser ersten Elf von Borussia Dortmund? Wo müssen die am meisten nachjustieren, wodurch dann auch Kovac vielleicht auch nochmal ein bisschen anders arbeiten kann?
Also die Champions League habe ich ja sehr intensiv verfolgt vom BVB und da sind mir Sachen aufgefallen jetzt aus Trainersicht, die grundsätzlich eigentlich gut sind. Also in den Spielen, die ihr verloren habt, bei den Gegentoren, da wart ihr ganz oft mit 8-9 Mann hinter dem Ball. Als Trainer findest du das sensationell. Das war gegen Manchester City so bei der 4-1-Pleite. Aber Foden wird dann irgendwie 18, 20 Meter vorm Tor von Benze Baini nicht angegriffen zum Beispiel. Oder beim Ausscheiden jetzt gegen Bergamo war das so, ja, dass eigentlich immer genug Leute hinterm Ball waren, aber es hat dann die Konsequenz gefehlt. So, ich greife jetzt an, ich will jetzt diesen verdammten Ball haben, damit wir hier nicht 2, 3 oder 4 Gegentore von der Durchschnittsmannschaft aus Bergamo kassieren. Also taktisch war das schon gut, gerade das Rückzugsverhalten. Und du hast trotzdem mit 8 gegen 2, 9 gegen 3, 9 gegen 4, hast du Gegentore gefressen. Und das ist für mich der erste Ansatz als Trainer. Das Rückzugsverhalten, das Umschalten nach Ballverlust, das war gut. Aber gerade Bensebaini, der hat mich so oft aufgeregt in dieser Saison, wenn ich BVB-Fan wäre, dann noch mehr als neutraler, als mit der deutschen Brille guckender Champions-League-Fan, dass der da einfach wie ein Schluck Wasser in der Kurve einfach nur auf seiner Position steht und jetzt nicht, weil er der Nächste am Ball ist, nicht den Ballführenden jetzt attackiert und zwar kloppmäßig. Jagen wie die Hyänen, hat Klopp ja damals gesagt. Wir müssen den Gegner jagen wie die Hyänen. So, das muss er machen und das muss Kovac implementieren, dass nicht nur die taktische Grundformation, dass die per se erstmal da ist und auch gut ist gegen den Ball, sondern ich finde es einfach unfassbar fatal, dass wenn du ständig diese massive Überzahl am und rund um den eigenen 16er hast und dann doch Gegentore frisst, gegen Atalanta war dann, glaube ich, noch so eine Flanke dabei auf dem zweiten Pfosten, da wird die Flanke nicht verhindert, dann wird der Kopfballspieler, der einläuft, da stehen 3 oder 4 Gelbe außen rum und keiner ist an dem Mann. Also das hat was mit Willen, mit Einstellung zu tun und jetzt nicht mit der falschen Taktik. Also da würde ich extrem ansetzen, was die Defensive betrifft, dass einfach der am nächsten, so einfach das klingt, das lernst du ja in der Jugend schon, der attackiert denjenigen, der den Ball hat. Und dann gehst du wieder zurück auf deine Position und der andere verschiebt dann, wenn du rausgehst und du eh mit 8 Mann am eigenen 16er bist, dann verschiebt er dann auch eins rüber, macht dann deine Lücke zu, dass nicht in deinem Rücken dann einfach noch ein anderer, der vielleicht hinterläuft, noch angespielt werden kann. Also das sind die ganz einfachen Dinge gegen den Ball, die Niko Kovac mit seiner Mannschaft verbessern muss. Und offensiv mit dem Ball habe ich schon was angedeutet, die Doppelspitze. Also Bayer sehe ich auch viel mehr in der Zweierspitze,
ja, auf jeden
mit
Fall.
Girassi, also ein Stürmer. Okay, dann Girassi bei 2 Stürmern. Und über Silva haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also du hast diese Typen, wo du Doppelspitze spielen kannst, dann probier es aus. Hast die Vorbereitung Zeit, test es mal einfach als Maßnahme, wenn man, weiß ich, wenn man hinten liegt und vielleicht 2 Stürmer braucht. Oder wenn man weiß, okay, man wird viel kontern, ja, dann nehme ich auf die 9 ein, der schneller ist als alle anderen.
Wäre das perfekte System, also du hast jetzt gerade noch Silva genannt. Silva, Bayer und Girassi sind ja eigentlich prädestiniert, um eine Doppelspitze zu spielen. Also Dortmund hat tatsächlich ausreichend Spieler dafür in diesem Kader drin. Wäre nicht eigentlich eine Viererkette mit, ich sage mal, also ein 4-3-1-2 für diesen Kader ein bisschen besser, weil wir oft darüber auch diskutiert haben, dass die Außenverteidiger von Borussia Dortmund nicht so gut sind.
Ja, also dieses Doppeln auf den Flügeln, das ist ein Punkt, der dir einfach viel mehr defensive Stabilität gibt. Also wenn du klassisch von einem 4-4-2 flach ausgehst, so, dann hast du 4-4-2 flach ist mathematisch das beste Spielsystem von allen. Warum? Weil du im Zentrum hast du 2 Innenverteidiger, 2 Sechser und 2 Mittelstürmer. Diese 6 Spieler, also 60% der Spieler, decken 60% des Feldes ab. Und auf den Flügeln der rechte Mittelfeldspieler und der rechte Verteidiger und der linke Mittelfeldspieler und der linke Verteidiger, diese 4 Spieler decken 40% des Spielfeldes ab. Also ist das vielleicht, um eine defensive Stabilität zu bekommen, gegen den Ball das beste System, weil du dann eben es kaschieren kannst, dass du vielleicht einen schwächeren Außenverteidiger hast, der dann aber dann überlaufen wird oder der dann im 1 gegen 2 agieren muss. Also deshalb dieses Doppeln des Flügels, das wäre für mich auf jeden Fall auch eine taktische Maßnahme, die maximal Sinn macht. Mhm. Dann hast du halt keinen Zehner, aber habt ihr einen Zehner?
Tja,
gibt es einen richtigen Zehner? Weil wenn nicht, ich finde jetzt über die Spieler, die wir gesprochen haben, die Mittelstürmer sind, auf der 10 spielen müssen, das sind für mich keine Zehner. Ja, dein Spiel 4-4-2 flach.
Jetzt ist ja auch Julian Brandt weg, so, und die,
genau,
findet ja gerade die große Suche nach einem Zehner statt, aber mit Samuele Inacio gibt es einen unfassbar talentierten Spieler, der auf dieser Position spielen kann. Ich glaube, dass der aber auch in der Lage ist, in den Halbräumen ganz guten Fußball zu spielen, weil er technisch sehr stark ist, er ist wendig, er ist schnell, dribbelstark, also da muss er nicht unbedingt auf der Zehnerposition spielen und er ist natürlich auch mit 18 Jahren noch sehr jung. Das heißt, wenn man den jetzt überhäuft mit Erwartungen, ist es, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Mal gucken, welches System Kovac dann spielen lässt. Wäre denn Said Almalla aus deiner Sicht ein Spieler, der in diesem von uns gerade so ein bisschen skizzierten System funktionieren könnte? Weil hier wird natürlich gefragt, ja, wenn jetzt Adeyemi weggehen sollte, ob man sich dann da ein bisschen Hoffnung machen kann. Die Mama möchte gerne, dass er in der Bundesliga bleibt und falls möglich auch noch in der Nähe. Und dann bietet sich Borussia Dortmund ja mehr oder weniger quasi an. So leicht ist es natürlich nicht. Der Junge wird relativ teuer sein. Der hat eine super Saison gespielt. Der ist jung. Der Vertrag ist noch relativ langfristig angelegt. Also da kommt viel dazu, dass man einfach extrem viel Kohle auf den Tisch legen muss. Dann sagt der ein oder andere, er ist ein reiner Konterstürmer. Also ich meine, wer so gut ist wie er, das ist für mich dann kein reiner Konterspieler.
Nee, also wenn ich den holen kann als Borussia Dortmund, dann würde ich ihn holen. Und der wird dann auch noch den nächsten Schritt machen. Ich fand ihn jetzt in Köln so gut, dass ich sogar überlegt hätte, ob ich ihn nicht sicher mit zur Weltmeisterschaft mitnehme. Also der hat jetzt schon gezeigt, in einer viel schwächeren Mannschaft als Dortmund, dass er herausstechen kann in dieser Bundesliga. Und was passiert, wenn er jetzt noch bessere Qualität bekommt? Und das finde ich ja immer das Entscheidende, wenn du als so talentierter Spieler wie Almalla jetzt in einer besseren Mannschaft trainierst jeden Tag, Spieler machen Spieler besser, dann wirst du allein durch das ständige Trainieren mit den besseren Spielern, die Dortmund ja hat als Köln, wirst du schon besser. Dann spielst du Champions League. Mindestens 8 Spiele. Eigentlich 10 bis 12 sollten es ja sein, mindestens, oder eigentlich 14 fast schon als Anspruch von Dortmund. Und dann hast du eine ganze Champions-League-Saison nochmal auf allerhöchstem Niveau, wo du noch mehr wachsen kannst. Also ich fände das ein super Transfer für Borussia Dortmund. Aber nochmal, er ist für mich kein Ersatz für ja den eigentlichen Neuner, Karim Adeyemi. Aber auf Flügel wäre der Bombe. Ich würde ihn wirklich sofort holen, auch für viel Geld.
Ja, natürlich. Ich muss jetzt hier gerade nochmal schauen, ob da was Neues reingekommen ist an Infos. Nicht, dass wir das dann hier irgendwie unterschlagen. Das wäre ja der Klassiker. Hier wird gefragt, wie viel Gehalt bekommt Nagelsmann denn dann in Zukunft beim BVB? Nee, also, das weiß ich nicht, ob ich das haben möchte. Nach der aktuellen Nummer da käme das, glaube ich, nicht so gut an.
Ja, frag ihn lieber mal, wo er den Nagelsmann denn sieht überhaupt. Welcher nächste Verein sollte Julian Nagelsmann nehmen?
Ich glaube, Nagelsmanns Image auch im Ausland ist ein bisschen gesunken jetzt gerade. Es ist nicht mehr das Allerbeste. Hier wird auch nochmal gefragt, ob sich der BVB ärgern sollte, dass sowohl Alchon als auch De Kat jetzt woanders spielen, auf einer Position, wo sie dringend Spieler brauchen. De Kat geht, glaube ich, von Anderlecht nach Hoffenheim. Alchon, ich glaube, nach Leverkusen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Aber ich traue Ole Boog schon zu, ja, dass er in der Lage ist, jetzt noch den einen oder anderen Spieler zu verpflichten, der auch viel Qualität hat. Und liebe Leute da draußen, Hoffenheim und Leverkusen sind dann doch nicht Borussia Dortmund. Das ist nochmal ein Level drüber. Das heißt, da ist der Anspruch an Spieler, dass sie schon ein bisschen fertiger sein müssen und weiter in ihrer Entwicklung ist höher. Oder sehe ich das falsch?
Nein, deshalb ist der BVB in den letzten Jahren ja den Weg gefahren. Also quasi, also seit ich weg bin, ja noch extremer. Holt man gestandene Bundesligaspieler, die in anderen Vereinen schon richtig gut performt haben. Gerade wenn du Hoffenheim ansprichst, da gab es ja einige wie Bayer und Co., die man losgeeist hat. Oder Gerassi in Stuttgart, die haben bewiesen, dass sie verdammt gute Bundesligaspieler sind. Die hat Dortmund dann geholt. Das war jetzt so der Weg der letzten Jahre. Als ich da war, war es ein anderer Weg. So, jetzt muss man sich halt als Verein entscheiden. Nimmt man diesen Weg und holt halt immer the best of the rest. Also alles, was Bayern nicht kriegt, holt dann Dortmund. Und dann man bleibt dann für immer die Nummer 2. Oder überlegt man sich, ob man auch nochmal ganz oben angreift und dann solche Spieler wiederholt, die alle in meiner Ära da waren, die dann wirklich auch den Unterschied ausgemacht haben, wie Dembélé, wie Aubameyang, wie Mkhitaryan und Co. im zweiten Jahr, Kagawa. Ja, das ist ja eine Frage der Ausrichtung. Und da bin ich gespannt, wie Boog das Ganze dann in den nächsten Jahren dann auch einfach mit Leben füllen wird. Mhm. Aber es ist klar, ja, du kannst natürlich sofort sagen, ja, du holst die besten Spieler aus der Bundesliga, holst die besten von Gladbach, Stuttgart und Hoffenheim und dann bleibst du auf jeden Fall nicht nur in den Top 4, sondern bleibst du die zweite Macht hinter den Bayern, aber wirst halt auch nie die erste Macht im Land wieder werden. Also ich glaube, dessen muss man sich dann auch einfach bewusst sein.
Zwei Fragen möchte ich noch mit reinnehmen. Eine gefällt mir ganz gut. Wir haben eben lange über Adeyemi gesprochen. Passt der Umgang des BVB mit Adeyemi nicht genau zu der Aussage von Antonio Rüdiger bezüglich der sogenannten bösen Jungs? Adeyemi hat, wenn er gespielt hat, deutlich mehr geliefert als zum Beispiel Joe Bellingham. Trotzdem hat man ihn nur punktuell eingesetzt und immer wieder an seiner Persönlichkeit herumgenörgelt. Es gibt nun mal keine Charaktertypen, es gibt nun mal keinen Charaktertyp, der die Verhaltensweise vereint, auf dem Spielfeld kreativ wie Da Vinci und hart wie ein Gladiator zu sein, aber gleichzeitig nach Abpfiff nach Hause geht, um Kreuzworträtsel zu lösen. Passt das vielleicht ein bisschen? Mir gefällt diese Formulierung so gut, das musste ich unbedingt noch vorlesen.
Ist gut, ja?
Ja, wir wollen immer außergewöhnliche Typen und wenn wir sie dann bekommen, dann machen wir sie klein oder irgendwas gefällt uns nicht.
Ja, das finde ich auch ein strukturelles, grundsätzliches Problem. Die werden ja schon in den NLZs mit 12, 13, 14 Jahren schon aussortiert, wenn sie irgendwie ein bisschen unangenehmer und unbequemer sind. Und aber genau diese Jungs, die brauchen wir ja. Die muss sich bei der Stange halten und muss denen sagen, ja, du darfst deinen schwierigen Charakter haben, du darfst auch mal ein Seich machen, privat und zu Hause, du darfst auch als 19-Jähriger noch massive Fehler privat machen, aber wir bauen auf dich. Und dann explodieren diese Spieler dann ja auch. Also ich finde auch, wir haben zu wenig, aber warum? Weil die NLZs genau diese Spieler aussortieren, weil man eher weichgespültere Spieler haben will, die alle in eine Schablone passen. Aber genau die Spieler eben dann durchs Raster fallen, weil sie vielleicht charakterlich anders sind. Und ich finde charakterlich anders, finde ich wunderbar. Ich brauche genau diese außergewöhnlichen Spieler, die du vielleicht auch mal nach einer Nacht bei der Polizei aus dem Knast abholst. Ja, mein Gott, wenn sie nichts. Also wirklich gravierend Schlimmes gemacht haben, ja.
Die Aussage, die ziehe ich natürlich raus, das ist ja klar. Ja. Ne? Also darauf werde ich die ganze Sendung und die Vermarktung dieser Folge aufbauen.
Ja. Aber die sind mir lieber, die mal einen privaten Seich bauen und irgendwas Verbotenes im Internet kaufen, als jetzt wieder den 12., der so sein soll wie Musiala. Ja, davon haben wir ja schon. Musiala und nochmal Wirtz und nochmal 5 andere. Die brauchen wir nicht in der Nationalmannschaft. Aber eben diese Jungs, die vielleicht charakterschwer sind, aber dann zeigen wir denen, behaltet euren Charakter in dem Punkt, wo er der Mannschaft hilft und werdet vielleicht ein bisschen mainstreamiger in den Punkten, in denen ihr da Scheiße aus dem Internet bestellt und werdet da ein bisschen vernünftiger. Also ich finde, das hat alles mit Menschenführung zu tun und das fängt eben im NLZ, beim NLZ-Leiter, bei den NLZ-Trainern an und das muss natürlich dann auch ein Kovac dann moderieren, dass ich genau weiß, okay, das eine Adeyemi hat mit dem anderen ja nur als Mensch zu tun, aber für mich sportlich darf es keine Rolle spielen. Es sei denn, es hat Auswirkungen auf die sportliche Leistung und dann muss ich als Trainer da sein und zu gucken, dass das eben nicht Auswirkungen auf die sportliche Leistung hat, weil ich habe ihn in meiner Mannschaft, ich stehe zu ihm, er ist einer von uns und das muss ich ihm dann auch so verkaufen, egal was er privat noch für ein Seich macht oder ob er Kreuzworträtsel macht oder Mesut Özil wurde mir damals zugetragen, der hat nach jedem Training ist er heimgefahren, hat den ganzen Nachmittag Spezi getrunken und Playstation gespielt. Ja, oder Mkhitaryan, den großen Fehler hat man in Dortmund im ersten Jahr gemacht. Der fiel ja auch komplett in meine Zeit. Um den hat man sich gar nicht gekümmert. Was wäre denn passiert, wenn ich Mkhitaryan, einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin im ersten Jahr direkt zur Seite gestellt hätte? Der wäre mit dem 3-mal in die Woche ins Museum gegangen, hätte dafür gesorgt, dass der seine 7 oder 8 Sprachen, wie viel der spricht, auch in Dortmund sprechen kann. Dann hätte der nicht so ein schlechtes erstes Jahr gehabt. Also es fällt alles darauf zurück, wie gehe ich mit dem Menschen um? Oder Immobile, der keine Freunde hat, weil keiner mit ihm Abendessen wollte. Ja, das wurde belächelt, die Aussage, aber das ist ja ein Kern. Das ist Vereinsphilosophie. Das ist dem Verein dann völlig egal, dass der Immobile da, ohne die Sprache zu sprechen, komplett alleine war. Ja, dann muss ich den halt Menschen zur Seite stellen, um in 24 Stunden zu betreuen. Und da gab es ja auch damals schon, in meiner Zeit gab es genug, die beim BVB genau diesen Job hätten übernehmen können, um sich um die Spieler zu kümmern und eben nicht nur um den Umzug oder um die Auswahl des Hotels, sondern wenn ich so viel Geld investiere, dann gib 4.000-5.000 Euro brutto noch aus für einen Mitarbeiter, der sich nur um diese Spieler kümmert. Und das wurde damals nicht gemacht und Deshalb hat Mkhitaryan das erste Jahr so schlecht gespielt, wie er gespielt hat. Und ist im zweiten explodiert, weil er dann halt angekommen also, war nach einem Jahr.
Sensationell hat er in diesem zweiten Jahr gespielt. Ja. Überragend. Ich habe mich schon damals über seine Verpflichtung extrem gefreut. Und er hat in diesem zweiten Jahr überragenden Fußball gespielt. Das war überhaupt, wenn man das mal rückblickend betrachtet, vielleicht die Zeit, da nehme ich die von Klopp mit rein, in der Borussia Dortmund den attraktivsten Fußball überhaupt gespielt hat. Es war sensationell. Ja, sie haben auch Tore kassiert. Ist mir alles total egal. Und sie haben halt dann keine Titel gewonnen, außer diesen DFB-Pokal 2017, dann noch im zweiten Jahr mit Thomas Tuchel. Aber wie sie Fußball gespielt haben in dieser Saison, das war großartig. Damals ist man ins Stadion gegangen und ganz oft mit offenen Augen wieder nach Hause. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute halt auch sehen wollen. Und ja, dieser Name, also und Ciro Immobile, da muss man auch dazu sagen, der ist 3- oder 4-mal sogar Serie A Torschützenkönig geworden. Die Liga, in der alle sagen, da wird so defensiver Fußball gespielt. Er hat den Golden Boot als Europas Torschützenkönig gewonnen. Er hat einen Rekord für die meisten Serie A Tore in einer Saison aufgestellt. Also so schlecht kann er nicht gewesen sein. Dieser Faktor, wie fühlt sich ein Spieler wo? Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe noch eine letzte Frage hier. Und zwar hat sich Jürgen Klopp mit seinem anfänglich eher blödelnden Einlagen bei Magenta Respekt verspielt. Du hast es nicht mitbekommen. Hast vielleicht ein paar Videos bei Social Media gesehen. Ich weiß es nicht. Er hat natürlich diese Aussage getroffen mit dem Noch. Also, ja. Aber ich glaube, so ist Jürgen Klopp halt in seiner Art. Das war ein bisschen flapsig. Das ist sein Humor und ich kann damit ziemlich gut leben.
Ja, natürlich war die komplett fehl am Platz. Also das darfst du nicht sagen, wenn du im Hinterkopf hast, dass du vielleicht irgendwann mal, muss jetzt nicht an den September gedacht haben, dass du irgendwann mal dieses Land trainieren wirst und wirst Nachfolger von dem Trainer, über den du die Aussage triffst. Also das war komplett fehl am Platz, das hätte er nicht machen dürfen. Man kann es natürlich erklären mit seiner flapsigen Art, ja, aber da muss er sich auch einfach eingestehen, das war dumm von ihm, das hätte er nicht machen dürfen. Aber Kloppo macht auch nicht alles richtig. Eine kleine Anekdote habe ich zu ihm noch aus der BVB-Zeit, die konnte ich als Sky-Reporter nie erzählen, die wäre so ein bisschen zu brisant gewesen, aber jetzt mit ein paar Jahren Abstand kann man die, glaube ich, mal raushauen. Kloppo macht auch nicht alles richtig, ja. Das hat man einmal gemerkt, am Tag nach einer Niederlage war er in der Kabine in Brakel und hat einen Spieler rausgepickt, ich weiß, wer das ist, ich sage den Namen nicht, um den Spieler ein bisschen zu schützen, und hat den Spieler vor versammelter Mannschaft richtig rund gemacht, hat ihm aufgezählt, was er alles auf dem Platz gestern alles schlecht gemacht hat und das und das und das und das. Also hat suggeriert, dass man das Spiel wegen dieses einen Spielers verloren hat. Und dann sagt der Spieler, Trainer, ich habe gestern gar nicht gespielt. Also das passiert sogar einem solchen Menschenfänger und einem, der ja so ein enges Verhältnis zu Spielern hat und aufbauen kann und die Jungs in den Arm nehmen, aber auch komplett kaputt machen kann, verbal mal kurz für eine Woche. Auch das passiert mal einem oder einem der besten Trainer der Welt. Und da
ich hoffe,
auf jeden Fall
ich hoffe, dass dazu. Der Spieler danach noch eine Chance bekommen hat.
Ja, er hat weiter gespielt okay. Und hat auch noch weiter große Spiele absolviert.
Okay,
also
alles klar.
Die Karriere, die ist nicht abrupt geendet.
Ja, okay, das beruhigt mich. Das beruhigt mich sehr. Und falls ihr weitere solche Anekdoten hören wollt in Zukunft, denkt dran, ihr könnt dieses Format abonnieren und das ist natürlich komplett kostenlos. Erstmal da, wo ihr es bislang gehört habt. Ich hoffe, dass ihr dann häufiger reinhört, dass ihr anderen davon auch erzählt. Das ist ganz wichtig. Bei YouTube könnt ihr abonnieren, da könnt ihr klicken, liken, kommentieren, hypen. Ich habe das letztens auch mal irgendwie gemacht bei anderen Videos, die mir gut gefallen haben. Also könnt ihr gerne auch machen. Auch das kostet kein Geld. Falls ihr aber sagt, ein paar Cent habe ich übrig, weil das ein tolles Format ist, schaut vorbei auf schwarzgelberunde.de. Da findet ihr die passenden Links und dann ja, könnt ihr dieses Format sehr, sehr gerne unterstützen. Stefan, du hast eben irgendwann gesagt, manchmal merkt man gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Jetzt sind 1,5 Stunden rum.
Oh ja, okay. Ja, dann war das Gespräch ein gutes. Das sage ich immer meinen Interviewpartnern, denn
ja, das
wenn die Zeit
doch
so verfliegt, hat es Spaß gemacht. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. War
mir
eine
auch große
Freude, wieder mal mich mit Schwarz-Gelb auseinanderzusetzen. Das fand ich ja ohnehin in der Zeit als Reporter. Ich war ja nie BVB-Fan, werde es auch nie sein, aber das fand ich immer so das Schönste. So auch den Austausch mit den Fans, gerade auf den Auswärtsreisen, wie oft wir uns da getroffen haben in Madrid, Wembley-Stadion und so weiter, überall so, wo der Fankontakt auch da war, eben natürlich von den Heimspielen bis zu den spannenden Auswärtsreisen in der Champions League. Hat mir immer große Freude gemacht, mich mit den BVB-Fans auszutauschen. Oder damals, wer sie noch kennt, meine Lieblingsbar, die Marlene, Ja, war ich sehr traurig, als die zugemacht wurde. Da war ich, glaube ich, auch gefühlt jeden Samstag, wenn ich nicht gerade mit dem BVB noch irgendwo anders war. Also,
wo hast du in Dortmund gewohnt, tatsächlich?
Ich habe gewohnt am Ende in Körne, also extrem nah, nur 6-7 Minuten hintenrum nach Brakel. Und am Anfang habe ich gewohnt, wo war das? Was war das für ein Stadtteil? Oh, weiß ich schon gar nicht mehr. Schon so lange her.
Ja.
Also auf am anderen Ende der Stadt. Ja, aber meine Hauptwohnung, da habe ich am längsten gewohnt, war in Körne. Stadtnah und brakelnah. Das
bietet cool. sich ja dann auch an. Ja. Stefan, herzlichen Dank für deine Zeit. Es freut mich, dass du auch ein bisschen Spaß hattest an dieser Sendung und an dieser Unterhaltung. Und vielleicht sprechen wir in einem halben Jahr nochmal miteinander. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lange es dieses Format noch geben wird, weil es natürlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt und man ja auch ein bisschen Geld verdienen muss als freier Sportjournalist. Du weißt, das wünscht dir eine schöne neue Saison, wenn es dann wieder losgeht mit Champions League und Schweizer Fußball. Vielleicht ja dann auch mit einer Schweizer Mannschaft in der Champions League, eventuell gegen Borussia Dortmund. Das wäre ja was Nettes, ne? Oder?
Das wäre cool, ja, definitiv. Ja. Ansonsten werde ich vielleicht das ein oder andere Spiel von BVB in der Champions League wieder kommentieren. Würde mich auch sehr freuen.
Ja, das wird mit Sicherheit der Fall sein. Also nochmal danke an dich, danke an alle da draußen. Dir. Euch noch eine schöne Restwoche. Ein bisschen WM dürft ihr natürlich gerne gucken und beim BVB geht es ja auch bald wieder los. Also nächste Woche sehen und hören wir uns wieder. Tschüss.
Ciao.